Moin, zu einer neuen Auflage der Dreipunktaufnahme. Klaas Joni, welche ist es denn? Die 17. glaubt Joni. Und zwar geht es heute um die Zukunft der Landtechnik. Richtigen Creator Deep Talk und unser Verhältnis zu den Zeitschriften. Nackte Haut bei Lindemann Henrike, Katharina mit K und zum allerersten Mal dabei live und in Farbe Mr. Only Fan himself, Hendrik Lindemann. Ich wollte mich immer schon mal so vorstellen. Jungs, was sagt ihr dazu? Lass uns mal loslegen hier mit Podcast. So, dies ist jetzt also die Dreipunktaufnahme. Mit den beiden Unterlenkern, Klaas und Jonathan. Ich sehe mich aber jetzt irgendwie noch nicht so richtig als Oberlenker, weil wir eigentlich uns vor einer, es ist nicht mal mehr eine Stunde, es ist eine Stunde und zehn schon her, wollten wir starten. Es ist mittlerweile 20 vor elf. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in diese Zeitzone mal irgendwie begeben würde. Aber wir sind da angekommen. Es ist alles, wie es ist. Wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Genau. Und ja, los geht's, würde ich sagen.
Okay, geht los. Jonathan.
Ja.
Wie geht's dir?
Hervorragend, vielen Dank der Nachfrage.
Wir waren ja in Frankreich. Hast du gesehen, was wir da so gemacht haben?
Ja, ihr habt das Marcel Ferguson-Werk besichtigt, ihr habt einen Betrieb der Saatenunion besichtigt, wo Vermehrung eben gemacht wird. Und ansonsten
haben wir die anderen haben noch Jeff Reif besucht. Ist jetzt ein ziemlich spontaner Einstieg, aber wir sprechen einfach mal über die Frankreich-Tour, auf der wir waren. Und auf der wir auch eigentlich diesen Podcast aufnehmen wollten, aber komischerweise, tagelang, ja, okay, wollen wir jetzt noch aufnehmen? Lass das mal morgen machen.
Ey, ja. Ich hatte letzte Woche Fortbildung, ich hatte mein Mikro die ganze Woche dabei, ich habe sehnsüchtig auf deinen Anruf gewartet, Klaas.
Ja, es tut mir leid. Ich hab dich vernachlässigt.
Wie so oft.
Aber Klaas, macht dir nichts draus. Den Teil von Jeff Reif, da kann ich dir helfen. Da war ich ja schon dabei. Das war jetzt tatsächlich ziemlich spannend. Also wir haben uns bei Pfeiffer und Lang getroffen, sind dann da rübergefahren, da runtergefahren zu Jeff Reif und da angekommen, dann da erstmal direkt durch die Heiligen Hallen durchgeschlendert mit Jeff Senior zusammen.
Josie, oder? Heißt der?
Wer ist jetzt der Junior, wer ist der Senior?
Jeff ist der Senior Junior, und Josie ist der Senior.
Aber sie heißen beide Josef, ne?
Das weiß ich nicht. Ich kenne nur Josie und Jeff.
Ah ja, okay. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, das wäre andersrum. Alles klar, nee, perfekt. Genau, dann hat Josie uns da durchgeführt durch die Heiligen Hallen. Da stehen 150 Schlepper in der Folienhalle. Irgendwie insgesamt 400 haben sie, den Rest haben sie irgendwo in Belgien in irgendwelchen anderen Hallen untergebracht. Die haben da eigentlich eine große Halle gehabt, wo sie die Maschinen sonst drin stehen gehabt haben. Aber da kam irgendwie einer aus der Nachbarschaft, der sagte, hier, ich muss mal irgendwie 400 Hektar Kartoffeln spontan unterbringen. Und dann haben sie die ganzen Trecker da rausgefahren und haben dann da Platz geschaffen für Kartoffeltechnik.
Und ganz ich dachte mir schon, warum die da nur so ein Folienzelt haben, weil es ist so riesen Hallen, alles so voll professionell da und dann stellen sie die Oldtimer da in so ein Zelt.
Ja, aber auch selbst das, also für so eine Folienhalle wahrscheinlich Baugenehmigung und so schwierig und mal eben schnell eine Halle bauen. Die Kartoffeln mussten irgendwie unter. Das war irgendwie nachdem die gelegt waren, ist der Vertrag da oder ist das irgendwie zustande gekommen, dass sie da ganz schnell eine Halle brauchten, weil der andere da irgendwo rausgeflogen ist. Und dann haben die Trecker irgendwie erstmal rausgestellt und dann eine Zelthalle gebaut. Da steht vorne auch groß Reif drauf. Imposante Zelthalle, so ziemlich massiv, unten den Kies drunter. Und da sagte er oben den Lüftungstechnik drin und so. Und er sagte, ja, also im Winter ist das dann halt nicht so stark wie in dem Kondenswasser da und so. Deswegen haben sie den ganzen Teil Technik auch schon woanders hingebracht. Aber versuchen da erstmal zu klar zu kommen und dann irgendwie möglichst zeitnah irgendwie eine große Halle wieder zu bauen, wo dann die ganze Technik reinpasst. Aber das ist halt auch relativ viel Technik und deswegen eine relativ große Halle, die sie da brauchen. Ja, schon ganz spannend. Also insgesamt haben die irgendwie 400 Exponate, beziehungsweise Trecker von Fendt gesammelt, von den ersten bis hin zu jetzt die letzten Modelle, da kaufen sie immer einen von den ersten, versuchen den bis 20.000 Stunden zu fahren, frischen den dann wieder ein bisschen auf und dann kommt er in die Sammlung mit rein. Und ja, das ist schon Wahnsinn, was die da haben. Also allein vorm Krieg waren schon irgendwie 20, 25 Modelle gefühlt. Dann im Krieg Holzgasschlepper und dann nach dem Krieg ging es ja genauso weiter mit Fendt, denn teilweise welche Modelle, die sie in Brasilien gebaut haben, in den Werken da, dann ist Fendt da ja irgendwie, hat da so seine Schwierigkeiten mit gehabt. Dann ging das danach weiter. Naja, das Fendt-Einmann-System, ja auch legendär, kennt jeder, glaube ich, mit diverse Kartoffeltechnik, Rübentechnik, Frontlader, einen Futterwagen da vorne drauf, so ein Kratzboden, alles Mögliche richtig, richtig wild. Und für jede Maschine, die es dafür gibt, dann auch irgendwie einen Geräteträger, wo das dann drauf aufgebaut war. Dann, ja, nachher alles Sechszylinder-Favoriten bis hin zu zum 626, was da in der Halle stand. Baggerlader, Pistenbully, hier der Ladewagen. Ja,
der Selbstfahrer auf dem LKW vorgestellt, oder?
Agrobier? Ich, ne? Ja, genau. Das alles da und dann, wie gesagt, 150 Modell-Trecker da und der Rest dann irgendwo in Belgien untergebracht, wo dann der Rest steht. Und dann halt aber daneben auch noch das große Lohnunternehmen, wo dann Riesenhallen sind, wo moderne Landtechnik drin ist. Jede Menge Häcksler, ich weiß nicht, 8 Stück bestimmt, 8 oder 10 standen an der Reihe. Mähdrescher und dann alles an Ladewagen und alles, was man sonst so braucht. Auf einem anderen Betrieb da wohl noch die ganze Bodenbearbeitung untergebracht. Und dann aber auch noch richtig groß da die Werkstatt. Also allein die war gigantisch. Ich weiß gar nicht, 75 Leute arbeiten da, glaube ich, 30 Saisonarbeitskräfte. Und die Werkstatt riesengroß und auch einfach alles da, was du brauchst. Also alles, was du dir vorstellen kannst, irgendwie riesen Hydraulikzylinder im Fußboden eingelassen, die du dann verschieben kannst, mit denen du die Trecker hochbocken kannst. Kabelbäume basteln die da selber. Da haben sie so einen Wagen, wo sie da Kabelbäume selber nachbauen mit den ganzen Steckern und Verbindungen, die darauf kommen und so. Und wenn da irgendwas serienmäßig ein bisschen dünn war, dann nehmen sie einfach gleich einen dickeren Draht und bauen den Kabelbaum besser als original war. Hydraulik, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst, um Schläuche zu pressen. Eine Lackierkabine, um qualitativ hochwertig lackieren zu können und. Also egal was, also wenn du dir einen Hof bauen würdest, ich glaube, das würde nicht viel anders aussehen als da. Das ist echt krass, was die da alle stehen haben. Also schon ein sehr, sehr beeindruckender Betrieb.
Ja, ich habe sonst immer diese Agro-Pictures Update-Videos so geguckt, die machen, glaube ich, fast jedes Jahr oder haben die irgendwie so Update gemacht, ja, was ist bei Jeff Reif da neu? Und dann ist dies, das, jenes, was sie da jedes Jahr neu kriegen und an Maschinen, an Turnover auch passiert, das ist schon krass, finde ich. Ich meine, wenn du so viel bewegst und so viele Maschinen hast, klar, brauchst du dann auch relativ oft Neuanschaffungen und probierst neue Sachen aus, aber in dem Takt und in der Menge, wie die das machen. Ich glaube, da gibt es wenige Unternehmen in Europa, die das so in der Größe machen.
Ja, ja, ja. Auch so Standard, ich glaube, dieses Jahr haben sie irgendwie 30, 40 Schlepper von Fendt neu gekriegt direkt. Die fahren sie dann irgendwie 1.500, 2.000 Stunden und dann gehen die wieder weg. Und dann tauschen sie durch, einfach um die Einsatzsicherheit zu haben und planbare Kosten zu haben und die volle Gewährleistung zu haben und weil du sie dann auch gut verkaufen kannst. Also die kaufen sie über Fendt und verkaufen sie dann nachher selber weiter. Und haben da eigentlich so den besten Output mit.
Mhm. Ja, schon krass, ne? 1.500, 2.000 Stunden, das die Abschreibung oder ich sag mal, der Wertverlust bei einem Auto, sage ich jetzt mal, wäre ja da in der Zeit am allerkrassesten und das würde ich hier gefühlt überhaupt nicht rechnen. Ja, wenn du einen wertstabilen Trecker hast, dann geht das fast noch, ne? Obwohl das schon auch eigentlich eher mit am teuersten ist, aber es ist voll kalkulierbar, das ist der Vorteil.
Es ist voll kalkulierbar. Ich glaube, du hast andere Konditionen, wenn du die Stückzahl kaufst, wenn du 40 Stück abnimmst oder 30, hast du schon einen ganz anderen Wert. Und wenn man so die letzten Jahre mal guckt, ist der Preis ja eigentlich auch immer prozentual die Jahre über so ein bisschen angezogen, dass allein durch die Wertsteigerung innerhalb der kurzen Zeit dann du die Maschine eigentlich auch noch wieder ganz gut losgeworden bist mit wenig Stunden dann, ne? Mhm. Kommt dann immer so eins zum anderen. Aber das war schon tatsächlich echt spannend. Genau, aber genug zu Reif, weiter ging's. Und da kamst du dann dazu, Klaas, ne?
Ja, da irgendwann kam ich dann auch dazu. Das war nach meiner Exkursion nach Leipzig. Also den Mittwoch, wo ihr bei Reif wart, war ich in Leipzig im Fendtwerk in Hohenmölsen. Da, wo die Katanas und die Rogatoren bauen. Und tatsächlich auch ganz viele Anbauteile für die Treckerbaureihen in Marktoberdorf. Da wusste ich so auch nicht, auch ein ziemlich modernes Werk. Da haben die Azubis eine Theke gebaut oder eine Zapfanlage auf einer 700er Haube oder in eine 700er Haube eigentlich. Innerhalb von wenigen Tagen, muss man auch sagen, für Agrill, ja, mit der Initiative, aber Der wird auch ausgestellt oder auf irgendeiner Veranstaltung jetzt bald ausgestellt, ist mir der Name entfallen.
In Berlin da, ne?
Ja, genau.
Was irgendwie bauen?
Wie kommt er da zum Einsatz?
Ja.
Ja. Da waren wir dann da, haben ein bisschen Werksführung gekriegt und so, das war schon, Das war ganz nett. Und dann, zack. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir waren ja noch Samstag in Sandfort, dann über zu Hause, dann nach Leipzig, von Leipzig dann nach Frankreich, über Frankfurt, Paris. Genau, ja, ich bin irgendwie abends in Frankfurt angekommen. Dann gab es keinen Zug mehr darüber, ging irgendwie nach Luxemburg oder so, um zu euch zu kommen. Dann habe ich dann in Frankfurt gepennt bis 5 Uhr und bin von Frankfurt dann nach Paris und dann da zur Saatenunion-Station. Das war echt ein bisschen wild, aber naja, so ist das halt.
Ja, und dann sind ab da waren wir zusammen unterwegs mit dem Bus rund um Paris. Ja, ein Thema, wo wir auf jeden Fall noch drüber reden müssen, ist ja Marcel Ferguson, ne?
Jo.
Das war schon wirklich spannend, oder?
Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, ich meine, du denkst dir, ja, okay, Frankreich, Werk und MF, wenn du die Marke so kennst, ja, okay. Dadurch, dass sie in Deutschland ja nicht so präsent ist und ich sag mal auch vielleicht auch ein bisschen unter den anderen Marken vom Echo-Konzern untergeht, was sie da eigentlich drehen und dass sie eigentlich genau so ein professionelles Werk haben wie die anderen auch. Also das ist schon beeindruckend.
Das war krass, ja. Also das auf jeden Fall. Hier in Schleswig-Holstein ist das Thema ja noch wesentlich brisanter, weil hier einfach die Marcel Ferguson-Händler gerade so ziemlich weggestorben sind. Auf einmal ist hier so ein riesiges Vakuum. So ein paar kleine schießen jetzt nach vorne und wollen den Markt übernehmen. Deswegen so war das cool, mal da hinzukommen, so, ne? Nach Frankreich zu kommen, da das Werk zu sehen. Mit wenig Erwartung rangegangen an die Sache und man dachte, man kommt da hin und da führt ein Franzose uns da rum und erzählt uns da hier, hey, guckt euch dies mal an, guckt euch das mal an und bonjour und ja, am Ende hast du den Trecker gesehen und bist dann einmal durchgelaufen und fährst wieder nach Hause. Aber das war es halt nicht. Nee. Ne? Also wir haben die Jungs einfach schon einen Abend vorher kennengelernt, sind mit denen zusammen auf dem Boot gefahren, einmal in Paris da hoch und runter, haben da ein bisschen was schön gegessen auf dem Boot, den Eiffelturm gesehen, schöne Fotos gemacht und am nächsten Tag dann es geht ins Marcel Ferguson-Werk. Und dass die da einfach so eine Lobby haben, ähnlich dem Fanforum, das hätte ich so auch nicht erwartet. Ich glaube,
also das Besucherzentrum, was die da hingebaut haben, da muss man echt sagen, ja, genau. Das ist auch mit, also stilvoll, auch nicht übertrieben, also wirklich passend dahingestellt, die wichtigsten Maschinen da drinne. Und da muss man ja auch sagen, dieser neuen Esther in Weinrot mit den schwarzen Felgen und optisch haben sie das schon ziemlich auf Reihe. Das muss man denen schon lassen.
Definitiv, ja. Du kommst da an, du fühlst dich erstmal willkommen, so, ne? Anders, wenn du jetzt irgendwie durch Deutschland fährst und hältst mal hier und da mal an beim Landtechnikhersteller, dann stehst du vor der Tür, da stehen ein paar Maschinen, ja, schön, dass du da warst, aber wenn du keinen Termin hast, da kommst du da halt nicht zur Geltung, so, ne? Und da haben die gesagt, hier, genau für den Punkt haben wir hier ein Besucherzentrum angemacht, aufgebaut, um einfach die Leute empfangen zu können, um einfach, du kannst anhalten, du kannst in den Shop reingehen, kannst dir da was ausgucken, hast da das Entscheidende, was sie haben, ein Idealstand da drin, ein großer Trecker von klein bis groß, alles dabei, vom Weinbauschlepper bis zum 9S, Rundbeinpresse, Quaderbeinpresse, alles, was Ferguson so kann, Grünlandtechnik war dabei, Mähwerke und Wender. Du kannst einfach rein und dann da auch hinterher das Museum, wo die alten Granaten da stehen, mit Benzinmotor und ja, von bis alles dabei. So, das war schon cool. Ein
bisschen, ne? Wie das Fanforum, fand ich. Hatte da
ja, so ja, sehr ähnlich angelehnt, ja.
Nee, aber war schon auch die Werksführung und auch, dass sie da ganz die Tanks bauen, teilweise ja auch für Markt Oberdorf und für andere Werke, dass sie da auch, ja, innerhalb vom Echo-Konzern ja auch die Komponenten verteilen. Im 9S, im 8S sitzen ML260, einmal HD und einmal normale Version, die Achsen. Da leben quasi, ich sag mal, die Pionierentwicklung von Fendt oder von woanders leben dann in den Treckern weiter, wo sie dann einfach bewährt sind. Das Ökosystem macht schon irgendwo Sinn. Das gibt zwar auch Schwächen von mehr Markenökosystemen, aber eben auch Vorteile. Das war schon interessant zu sehen. Auch das in anderen Ländern ist ja MF ganz anders angesehen als bei uns. Bei uns geht das halt so ein bisschen unter den anderen Marken. In anderen Ländern ist MF geil oder da haben die auch eine Händlerschaft, da geht richtig was, ne?
Das ist ja in Deutschland auch nicht anders. In Deutschland haben die ja auch ihre Kunden, wo jede Menge Fergusons laufen und eine gute Arbeit machen, weil sie auch einfach auf bewährte Technik zugreifen. Ja. Ne? Ich meine, der Akku Power Motor aus Finnland, das ist eine Bank, das Ding läuft. Ja. Die ab 4 Zylinder bis hoch zu den 6 Zylindern kommen die aus Finnland. Darunter haben sie gesagt, kommen die, glaube ich, aus China, ne?
Ja, genau, die kleinen 4 Zylinder und die 13er, glaube ich, die kommen aus China.
Ja, dann die ganz kleinen Maschinen, die teilweise so ein bisschen, ich glaube, wir sollen das nicht sagen, aber von Isegi mit zugebuttert werden, so von 25 PS ab, Schon ganz interessant, das mal zuzuhören. Und auf der anderen Seite ja auch das Vario-Getriebe, was im Ferguson da seinen Platz findet. Aber tatsächlich auch bisher zu, was war das, 40% oder 60%?
Ich glaube, die haben ja gesagt, du meinst jetzt die Take-Rate beim Vario-Getriebe, oder?
Genau, richtig. Das ist ja am Ende das Getriebe, wie es aus Marktoberdorf kommt, im Fendt drin steckt auch im Ferguson drin. Aber tatsächlich, einfach weil der Markt es nicht so sehr fordert auf dem Weltmarkt, haben die einfach noch ihre Lastschaltgetriebe, haben die ihre Direktschaltgetriebe, die einfach noch wahnsinnig gut nachgefragt sind, auch aufgrund des Preises natürlich, die zu 60%, glaube ich, noch am Markt durchschlagen und aber auch zu 40% halt das stufenlose Getriebe, was auch sich sehr, sehr angenehm fährt im Ferguson,
ja.
Ne?
Ja, und da sind ja hier ML260 ist ja damals aus dem 9er, COM3, SCR, S4. Und die HD-Version ist halt nochmal mit versteckten Komponenten, aber so gesehen mit zwei Stufen. Also das wird ja bei Fendt nicht mehr verbaut, aber ja, da halt schon. Also läuft die Produktion ja weiter. Und ja, das ist ja auch so eine Sache, das lief jetzt schon, ich sag mal, fast Jahrzehnte in einem Fendt. Das ist absolut fertig und absolut greift, sag ich mal, und die Komponenten sind auch in den Märkten bekannt. Und jetzt werden sie da halt weitergeführt, ne? Und die Servicepartner müssen da ja auch mit umgehen können und da muss ja alles mitarbeiten können. Deswegen wurde ja auch zum Beispiel bei Fendt damals der 2004 nochmal der 824 aufgelegt für die Märkte, die einfach das Vario-Getriebe noch nicht hatten, noch nicht kannten und noch nicht wollten. Da haben sie halt einfach nochmal einen Schalltrecker hinterher geschoben, weil war gewollt.
Genau, das.
Und das deckt jetzt der MF.
Dazu aber auch. Genau. Dazu dann die Möglichkeit, einfach auch im Werk filmen zu dürfen. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also da hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir die Möglichkeit da bekommen.
Ja, da ist Echo ja immer sehr, sehr, sehr vorsichtig mit. Und ich meine, wir durften ja in Hohenmölsen teilweise auch filmen. Das ist dann halt, für Echo ist das sehr, sehr besonders, dass man das darf, weil die da wirklich, wirklich, wirklich penibel sonst immer waren. Also, ja.
Aber das rechne ich denen auch hoch an. Ich meine, am Ende, ja, die Werke sehen schon sehr, sehr ähnlich aus mittlerweile, ne? Die lernen alle voneinander, die Mitarbeiter, der eine oder andere geht mal hin und her und bringt mal die eine Idee vom einen zum anderen. Auch hier die Übersichtlichkeit war ja sehr, sehr gut, also in der Höhe von 1,40 Meter, 1,50 Meter, da standen keine Schränke mehr, du konntest auch quer durch die Halle gucken, das war sehr übersichtlich. Die Produktflüsse, die autonomen Fahrzeuge und so, das war schon wirklich genauso durchgetaktet wie fast in jedem anderen Werk auch, ne? Ich meine, wir haben ja schon ein paar Werksbesichtigungen gemacht die letzte Zeit.
Also ich fand das
schon ziemlich interessant. So,
ich habe sehr, sehr viele Parallelen zum Klaas-Werk gesehen. Auch da, wo die Fahrzeuge dann hochgehen und zum Lackieren und wieder runterkommen und in den Kran hängen und so weiter. Ja, ich glaube, da ist nicht mehr ganz so viel Varianz, weil es auch einfach, ja, das Wahnsinn finde ich auch, wie sauber das und wie ordentlich und ja, irgendwie professionell das auch eben ist. Okay. Aber geht ja auch nicht anders. Du willst ja auch die musst ja Qualitätsstandards einhalten und dann kannst du jetzt nicht mehr so rumasen wie früher.
Juni kann gerade nicht so viel dazu beitragen, aber ja, guck grad. Ja, muss er durch. Wir erzählen jetzt einfach mal ein bisschen, was wir erlebt haben. Auch ganz witzig, der Vario-Takt, wie du ihn genannt hast, ne? Einfach, dass sie jeden Trecker so hintereinander wegbauen, wie er kommt, also wie er bestellt ist. Ja. Da kann ein 9S kommen, danach kommt ein kleiner Schlepper mit dem Schaltgetriebe, danach kommt wieder ein stufenloser. Eins nach dem anderen, so wie es kommt. Ich weiß, wir müssen noch tiefer darauf eingehen. Auf die Tankproduktion fand ich auch wahnsinnig spannend, das Thema. Ja. Am Ende, wie wird so ein Tank produziert, Klaas? Kannst du mir das mal erklären?
Ja, also das sind Metallformen ja letztendlich, die in so einem Gestell hängen und was so ein bisschen aus wie so sieht wie so ein Breakdancer. Da kommt dann das PE-Pulver rein, wird das, dann dreht er sich in alle Richtungen, wird das verteilt, wird dann in so einen Ofen gesteckt, da dreht er sich weiter und deswegen brauchst du auch beim Tank nicht dieses Innennegativ, sage ich jetzt mal, sondern einfach nur die äußere Form, weil das PE dann an den Wänden runterläuft und dann eben abkühlt und dann hast du deine Wanddicke gleichmäßig überall. Ja, und dann hast du eigentlich deinen Tank. Habe ich irgendwas vergessen?
Ganz genau. Und ja, vorher haben sie dann schon die Muttern, die haben ja immer wieder Wert darauf gelegt zu sagen, wie tief einfach die Fertigungstiefe ist. Das war ja auch schon wirklich beeindruckend, weil sie gesagt haben, dass sie einfach nicht abhängig sein wollen von Lieferanten, sondern möglichst viel gerne vor Ort machen wollen. Dann haben sie dann auch gesagt, hier zum Beispiel die Muttern, die jetzt in dem Tank eingegossen werden, die fertigen sie auch noch selber. Das sind dann Messingbuchsen mit Gewinde drin, die dann vorher in die Form reingeschraubt werden und später sitzen sie in dem Tank drin, um die Stufen da anzuschrauben, um die Werkzeugkiste anzuschrauben, um nachher ja den Tank befestigen zu können am Schlepper. Und das Ganze ja, wie du schon gesagt hast, auch für den ganzen Konzern. Ne? Also auf der einen Seite kommen die Getriebe aus Marktoberdorf und die Kabinenteile aus Feucht, oder kommen die her? Wer ist es?
Bäumheim. Also dem
Fan-Kabinenwerk
auch, ja.
dem eigentlichen Fan-Kabinenwerk, aber da werden auch die Marcel Ferguson-Kabinen vorbereitet. Ja. Die kommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf dem Rückweg, gehen Tanks dann wieder mit nach Markt Oberdorf. Ja. Ne?
Und, da, und wir können
ganz spannende Tanks, wie wir gesehen
ja,
haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir können das hier, können wir es ja sagen, da haben wir auch einen Tank gesehen von einer Maschine, die auf jeden Fall noch nicht auf dem Markt ist. ja, aber dadurch, dass wir ja auch...
Der Tank war groß.
Der Tank war groß, genau, das können wir auch noch sagen. Aber,
das sind die 660 Liter, die sie sonst bauen.
Ja. Wir wollen es aber uns ja mit keinem verscherzen und wir wollen auch keinen in der Pfanne hauen, deswegen sagen wir mehr auf jeden Fall nicht.
Genau.
Man kann bestimmt auf den nächsten und? Messen sowas sehen und dann schauen wir mal. Es gibt auch noch so ein Video, was da entstanden ist, aber das bleibt auch erstmal unter Verschluss.
Willst du die Freigabe haben. Was auch noch ganz cool war im Anschluss natürlich, dann die ganze Maschine auch Probe fahren zu können. Ne? 9S, 8S, 5M, wie hieß der kleine? 1M?
1M war das, ja. Das ist der Iseki gewesen, und der, 25 PS. Ja. Iseki verkauft genau. ja auch die größeren in Iseki Blau auf ihren Märkten oder in ihren Händlerschaften, wo sie quasi ja, das vertreiben könnten.
Und der Teleskoplader, ist ein so Bobcat. Langsam der einzige Teleskoplader im Akkukonzern, der Bobcat, auch eine spannende Maschine. Einfach so der Bauernlader, ne? Nicht das High-End-Produkt, aber einfach eine Maschine, die für den Alltag gebaut ist. So, ne? Können wir auch Probe fahren. Auch mit gefühlt 4 Tonnen, 7 Meter Hub, so die Brot- und Buttermaschine. Ich glaube, Kartoffelmaxer fährt ja auch gerade so ein Ding. Direkt vom Bobcat, oder? Täusche ich mich da? Ich glaube ja. Und da halt in Rot. Aber auch ja, spannendes Produkt. Und das Ganze da mal zur Probe zu fahren, das war schon cool. Ja. Und auch eine kleine Challenge zwischen uns beiden, das Parallelfahrsystem so einzustellen, PDX Schrimble, um den Rundkurs da rumzufahren. Was auch Spaß gemacht hat.
Ja, auch ein Problem war auch, als ich dann die Einzelspur genommen habe und das aufgenommen habe, ist er erst immer noch nicht richtig gefahren, weil der ein gezogenes Anbaugerät eingestellt hatte und dann hat er diese Spurlinie total beschissen aufgenommen und wollte immer über den Rasen fahren. Ich dachte, Junge, was ist denn hier los? Und dann habe ich das irgendwann gelöscht und dann ging es auch. Mein Gott.
Aber da siehst du mal. Er hat Spaß gemacht. Ja. Und dann noch... Der Typ, der das Barbecue gemacht hat, auch der Wahnsinn. Du guckst schon wieder hungrig. Ja. Eine Legende, ne? Also der Kerl, 170 Kilo gefühlt, ein Rauschebart bis kurz vor dem Bauchnabel, so ein Leder-Kochschürze an und der stand einfach schon vormittags da und hat seinen Smoker da laufen lassen, hat Pulled Pork gemacht, geile Würstchen, Kartoffeln dazu.
Der sah auch aus, als würde er sein eigenes Bier brauen, der Typ. Ohne Scheiß.
Ja, aber es war Krombacher, glaube ich, ne?
Ja, sicher, aber er sah aus wie so ein Braumeister. Irgendwie.
Selbstversorger. Ja,
ja.
Ja.
Ja. Ja, und
ja, also hat richtig Spaß gemacht. Nee,
war geil, auch bei Sun Union mit diesem Baguette und so mit diesen Backqualitäten und die sind ja sehr in die Tiefe gegangen, fachlich teilweise, aber fand ich auch cooles Programm, muss man auch sagen. Ja,
dann musst du noch ein bisschen weiter ausholen jetzt mit dem Baguette. Ne? Also wir sind da abends angekommen und haben erstmal die Unterschiede der Backqualitäten erklärt bekommen, worauf es ankommt, und dann selber auch unsere eigenen Baguettes formen dürfen, kneten dürfen und die ganzen Techniken erlernt, wie das so richtig geht, waren da im Versuchsfeld, haben da die Unterschiede zwischen Linienweizen, Hybridweizensorten erkannt, Aussaatstärken war ein spannendes Thema, hatten wir auch in den Storys, glaube ich, auch riesen interessanter Bereich, so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Nee, war echt.
Auch mit die Sorten so, das ist schon spannend. Aber witzig, was mir dann Followern geschrieben hatten, die den Weizen da teilweise schon selber ausprobiert haben und sagten, ja, Mensch, die Erträge, die sind echt Bombe.
Ganz von witzig, dem Hybridweizen? Dass
der eine oder andere dann doch schon rankommt. Ja, ja, genau. Ja,
ja, den will ich jetzt diesen Herbst will ich den jetzt auch mal testen. Ich bin gespannt. Problem ist halt schon, also kostentechnisch ist das Hybrid-Saatgut halt schon teurer und es gibt ja auch ja halt nicht mehr die Möglichkeit, dass man nachbauen kann, ne? Also.
Ja. Ganz klar, ja, früher hast du nochmal im Betonmischer ein bisschen nachgebeizt und hast den selber nachgebaut. Ja. Das geht dann nicht mehr, ne? Nee, das ist so. Das bringt nicht. Das Ganze mit sich.
Ja. Oh. Ja.
Aber du hast doch weniger Aussatzstärke, mehr Ertrag.
Ja. Ist so.
Andere interessante Vorteile.
Nee, Frankreich Tour war aber geil, muss man sagen. Und die Truppe und dann vor allen Dingen auch diese Bootsfahrt da durch Paris, das hat schon ziemlich Bock gemacht. Ja.
Ja, die Truppe können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Agrar Nils dabei. Pauline Kramer, Traktorburg, Freddy Brücker mit dabei. Wen hatten wir noch? Tobi.Landwirtschaft.
Mhm. Dann haben wir hier Lou.
Lou Schneider.
Die Lehrerin. Wen hatten wir noch? Och Junge,
jetzt geht's los. Die Agrarschwestern.
Ja, natürlich. Haben wir irgendwen vergessen? Weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, na sicher. Ah,
die Ruhebrüder. Ja, doch, die Ruhebrüder.
Die Silent Brothers.
Ja, genau, die Ruhebrüder, nicht zu vergessen. Auf jeden Fall ein paar coole Leute. Wir haben, es kann sein, dass wir jetzt noch irgendwie vergessen haben. Nehmt es uns nicht übel. Joost, natürlich. Joost Schrader.
Joost Schrader, ja, an dieser Stelle schön Gruß.
Ja,
ja.
Ja, ja, und dann haben wir es, glaube
nee,
ich.
Nee, genau. Auch. Also coole Tour von Agro-Kontakt wieder.
Ja.
Haben uns da
erstmal auf dem Hof da von Max.
Genau.
Ein bisschen geguckt, wie die da im Wirtschaften sind. Ja. Ich fand das
tatsächlich auch,
gar nicht tatsächlich mal so. Auch, ja, erzähl mal erst. Erzähl mal erst.
Tatsächlich auch der Betrieb, wo sie damals den 6M vorgestellt hatten, ne? Hast du die Bilder gesehen?
Echt? War das
denn? John Deere hat den 6M da vorgestellt. Ja, ich habe nämlich gerade eine E-Mail gekriegt von irgendeinem spannenden Verlag, ich weiß gar nicht, Traction oder so, wo dieses Bild auch wieder drin war. Und ich gucke so diese Trecker an, 6 Trecker an so einem Halbkreis und im Hintergrund siehst du das Wohnhaus und ich denke, Mensch, da waren wir doch gerade.
Echt jetzt? War das da?
Ja, es war tatsächlich genau da, ja. Hm.
Apropos Verlag, da muss ich jetzt mal einen kleinen Einschub machen, wo wir gerade über Verlag sprechen. Hendrik, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Das wollte ich eigentlich schon am Anfang vom Podcast sagen, aber ich sage es jetzt mal. Letztes Mal haben Joni und ich uns ja so ein bisschen über Agrar heute und so unterhalten und diese Berichte, die dann über uns da angefertigt werden mit so random Bildern, wo wir irgendwas machen und die Agrar heute berichtet da quasi drüber. Jonathan, weißt du noch?
Ja, ja, klar.
Ich habe mir das nochmal ein bisschen angehört oder ich habe mir das nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und ich glaube, ich bin da ein bisschen zu hart mit denen ins Gericht gegangen. Ich glaube schon, also es war ein bisschen so die Sache von wegen, weil wir ja sagen, ja, die schreiben über uns, ohne uns überhaupt zu kontaktieren. Ich meine, wir sind ja offen für Kommunikation, so gesehen. Also man kann uns auch ruhig fragen oder Bilder bekommen oder whatever. Und ja, Hendrik, wir haben uns auch drüber unterhalten. Das ist einfach mehr von Vorteil, wenn man da mehr zusammenspricht, anstatt dass man so aneinander vorbeilebt. Der eine oder andere schreibt was über den anderen oder sagt was über den anderen, ohne groß miteinander zu sprechen. Das ist eigentlich doof. Weil auf dem Bootcamp hat man sich ja auch unterhalten, so gesehen. Ja, das wäre schon
genau, das ist ja,
nicht verkehrt.
Genau, das ist der Punkt, das habe ich auch so gedacht. Ne? Warum die nicht einfach in dem Moment, wo sie so einen spannenden Artikel oder irgendwas von uns aufgreifen wollen, an dem Material, nicht einfach sagen, hey, hier anrufen, ich meine, die Telefonnummer werden sie wahrscheinlich haben, oder einfach mal irgendwie auf Instagram schreiben oder was auch immer, dass man einfach mal den Kontakt sucht und hier einmal so eine kurze Geschichte, was sie sich da ausgedacht haben, das einmal durchspricht, dass man nochmal irgendwie hier und da vielleicht nochmal ein Veto einlegen kann, dass man das Ganze nochmal ein bisschen gerade biegen kann, dass man denen aber auch die Bilder zuliefert. Ich meine, wenn sie da irgendwie einen Text über dich schreiben und dann da irgendwelche anderen Bilder aus ihrem Bilderbuch da nehmen, die gar nicht so richtig dazu passen. Das könnte man einfach cooler abstimmen, so, ne? Das war so mein Gedanke, dass man das Ganze einfach so ein bisschen stimmiger macht, einmal rüberguckt, das Ganze freigibt, so, und dann, wenn das Ganze so ein bisschen partnerschaftlich läuft, wäre es ja insgesamt für beide Seiten einfach cooler, so, ne?
Ja. Ich habe mich ja schon mit dem einen oder anderen manchmal auch so Veranstaltungen unterhalten, die sehen uns teilweise ja als Wettbewerb, ne? Aber irgendwie sind die Zielgruppen, finde ich, in vielen Bereichen doch irgendwie eine andere. Und das könnte eher in Hand gehen, als es vielleicht jetzt gerade geht. Ich meine, Alex von der Traction finde ich ja auch cool. Das mit dem Bootcamp und so, das ist voll die geile Sache. Also ich finde, Alex, Grüße gehen raus. Ich finde, weiß nicht, das ist irgendwie der richtige Weg fast, würde ich jetzt fast sagen. Deswegen, also auch an das Agrar-Heute-Team, wo ich letztes Mal dann gesagt habe, dass wir haben auch kaum Reaktionen tatsächlich bekommen. Joni, hast du Reaktionen bekommen auf das, was ich... Wo wir Bezug zu haben wollten.
Also auf das mit Agrar heute gar nicht. Ich habe das, was ich damals mit denen geschrieben habe, habe ich dann doch nochmal durchgelesen. Da hat sich dann auch die Redakteurin direkt gemeldet, die den Artikel geschrieben hat. Und es war aber auch, ich will jetzt nicht das Fass nochmal aufmachen und da so negativ drüber reden, aber es war schon so ganz uneinsichtig, so, ja, nee, wir haben das halt so aufgefasst und dann haben wir das halt auch so dann da geschrieben. Und wie du schon sagst, das sollte ja schon mehr ein Miteinander werden, anstatt, also ich hätte es jetzt auch nicht so eingeschätzt, dass die da uns als Wettbewerb sehen. Aber die schreiben ja im Endeffekt über uns und es ist ja nicht so, dass sie uns gegeneinander ausspielen oder dass der eine da nicht vom anderen profitieren kann. Deswegen kann ich die Argumentation jetzt nicht so
unbedingt nachvollziehen. Aber die Zeit am Konsumenten oder die Zeit schon, es ist schon der Kontakt am Konsumenten dieser Medien, ist ja schon, da steht man schon, zumindest wenn die auch auf Shortform Medien unterwegs sind, dann steht man da schon ein bisschen im Wettbewerb, so gesehen. Aber sonst sind ja andere Kanäle, dann ist das eigentlich kein Wettbewerb so gesehen. Wir schreiben keine Artikel, wir machen keine Zeitschriften und nix.
Ja, eben.
Aber indirekt steht halt die Zeitschrift dem Video in Konkurrenz so gesehen. Deswegen sind wir auch irgendwo, ja.
Hendrik meldet so sich. Gesehen.
Ja, Hendrik, du darfst.
Ich will auch mal was sagen, ja. Tatsächlich finde ich, dass das Ganze einfach noch ganz anders aufgebaut werden könnte, dass es so zum Win-Win für beide Seiten wird, dass die Zeitung einfach so den tiefen fachlichen Background hat und man das Ganze dann als Influencer so ein bisschen mitbegleiten kann, um das Ganze so ein bisschen an das Thema ranzuführen, so ein bisschen die coolen Bilder dazu zu liefern, so ein bisschen bewegte Bilder, so ein bisschen wilde Bilder, so wie wir das tun in unseren Medien. Aber am Ende haben wir ja nie so den Tiefgang, dass du jetzt wirklich dich da eine Stunde hinstellst und das Ding von vorne bis hinten in allen Details vergleichst mit Preisen und allem, was dazugehört, so wie es die Zeitung macht, sondern am Ende machst du irgendwie ein Reel, was 3 Minuten lang ist und da reißt du einmal kurz um die Maschine rum, im besten Fall. Oder du machst ein paar Storys so davon und dann erzählst einmal, was da so das Besondere dran ist. Aber das eine kann ja auch auf das andere aufbauen. Also ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich schätze mal so 8 Jahre, da waren wir das erste Mal in der Profi zum Beispiel, damals mit den Fanfahrern, da war Tobias Bensing dann bei uns und dann haben wir einen Artikel gemacht über uns. Seitdem ist aber der Kontakt von den Fanfahrern oder mit der Profi ist das ziemlich eingeschlafen, jetzt zum Glück ja wieder so ein bisschen aufgeflammt durch Sebastian Rüther, der uns eingeladen hat, als wir mit Grimme da jetzt gerade Kartoffellegen waren bei Kartoffelmaxe und sagte hier, Mensch, ich habe da einen coolen Betrieb, wo 10 Kartoffelleger stehen, die wollen nochmal coole Gruppenbilder machen, das kommt doch nochmal mit zu. Ich bin mal gespannt, was sie da draus machen. Das war ja schon so in die Richtung, wo ich dann so ein paar Storys gemacht habe, aber am Ende so die fachliche Tiefe bringt die Profi auf der Seite mit. Der hat da schon die ersten Videos jetzt veröffentlicht auf YouTube, was da gefühlt eine Dreiviertelstunde geht ungefähr, wo er einfach richtig krass in die Tiefe geht und fachlich erklärt, was die Kartoffellegemaschinen, die unterschiedlichen auszeichnet, was den ganzen Spaß daran macht. Und auf der anderen Seite dann halt so ein paar Storys und so, die ich damit begleitet habe. Und dadurch ist es halt genau das, wo wir drüber gesprochen haben, dieses Win-Win, das Positive, das Coole von beiden Seiten so.
Ja, wir sind dann eher für dieses Introducing zuständig, genau. Für dieses Einführen darin. Was ist ja, also bin ich auch ehrlich, vor allem, was jetzt so ganz spezielle Themen angeht, hat man nicht so diesen, erstmal den, vielleicht auch nicht unbedingt den fachlichen Hintergrund, aber auch, die müssen ja sehr, sehr sauber und sehr, sehr neutral agieren, so gesehen. Und da denke ich schon auch, dass einige von uns oder einige in unserer Branche manchmal auch einen Bias haben, also eine gewisse, einen Punkt, der nicht ganz neutral ist, was so Sachen angeht, alleine mit dem, was er macht, mit was er unterwegs ist, was ja auch schon manchmal kritisch angesehen werden kann, weil es eben einfach eine Voreingenommenheit gegenüber manchen Sachen ist. Aber trotzdem ist es ja schon so, wie du auch sagst, dass man dann da hingehen kann und irgendwo mit Sachen zu tun hat, die eigentlich jetzt nicht sein Tagesgeschäft ist und da auch einfach mal drüber spricht und das auch neutral hinkriegt. Oder was sagst du, Joni?
Also ich glaube aber, dass ja direkt eigentlich unser Social Media davon lebt. Also es geht ja darum, hinter was zu stehen, eine Meinung zu haben, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ein Produkt zu vermarkten, aber in gewisser Weise ja schon durch die Kooperation. Und es geht eben darum, dann als Firma einen zu finden, der eben deine Interessen vertritt und mit dem du zusammenarbeiten willst. Und dann ist es in meinen Augen schon wichtig, dass jeder einen Standpunkt hat, dass jeder eine Marke hat, die er vertritt, weil es kann nicht jeder alles toll finden. Also als Influencer bist du eine Person und diese Person ist eben in dem Fall voreingenommen und hat eben ihre Meinung und hat ihre Überzeugungen und wir sind keine neutrale Zeitschrift, sondern wir sind eine Einzelperson und das ist ein bedeutender Unterschied, auf jeden Fall, muss man auch so sehen, aber dadurch, genau wie du sagst, Hendrik, wir sind wieder verschieden und wir haben andere Ansichten und man ergänzt sich dadurch dann doch wieder.
Das stimmt, aber genau, also ich finde aber, da ist dann der Unterschied zwischen dem Influencer und dem Content Creator so gesehen. Der könnte man jetzt so sagen. Ja. Influencer kommt von Influencing, von Beeinflussen, so gesehen, durch seine Meinung auch. Und der Content Creator oder der Video Creator, whatever, ist dann eher der sowas in Szene setzt. Da gibt's ja die Fotografen und einfach die Leute, die Reels machen. Das ist ja nichts Wertendes so gesehen. Oder wenn du einfach so redaktionell an Sachen rangehst, dann ist einfach, sagst, das gibt es, das funktioniert so und so, so ganz unbewertend. Das ist dann eher auf der Seite der Content Creator, finde ich. Und ja, je nach Fall, also ich sehe mich dann auch je nach Situation in verschiedenen Rollen. In der einen Rolle bin ich dann der Influencer, in der anderen Rolle bin ich dann der Creator, der eher neutral berichten möchte. Mhm.
Ganz genau, so sehe ich das auch. Also am Ende, also mein Herz schlägt Fan, ne? Das ist ja ganz klar. Aber auf der anderen Seite waren wir auch letztes Jahr bei Klaas in Le Mans und haben uns das Werk angeguckt. John Deere hat mich angerufen, als der 9X vorgestellt wurde und ich durfte die Karre fahren, bevor die Zeitung da war. Mit JP zusammen und Landtechnikvideos.de. Das war einfach, das sind so Gelegenheiten, die bekommst du nicht, wenn du dich nur hinstellst und sagst, ja, die rote Felge ist das Einzige, was geht und da gibt's nichts rechts und nichts daneben. Du musst einfach so ein bisschen offen sein. Mein Herz schlägt dafür, aber das heißt nicht, dass ich nicht den anderen Kram auch ausprobiere und dass ich nicht irgendwo auch mal hinfahre und mal einen anderen Trecker fahre und ausprobiere, so, ne?
Genau.
Und nur dann, wenn du die anderen auch mal gefahren bist, kannst du ja auch da kritisch drüber reden oder auf der eigenen Seite so ein bisschen die Fehler suchen, was da noch besser werden könnte. So.
Genau. Das Thema ist nur, also ich finde das erstmal wichtig, wenn man selber sieht und das uns klar unterscheiden kann zwischen dem, was man jetzt passioniert macht, was man halt einfach auch zu Hause hat und was es sonst noch gibt, dass man da gegenüber offen ist. Aber es geht ja dann auch darum, dass das Publikum versteht, in welcher Rolle du dich da gerade befindest. Mhm. Und das ist, glaube ich, nochmal schwieriger, weil es ja auch jetzt nicht so zu verpacken ist, dass es dann für jeden so ersichtlich ist. Das ist dann, glaube ich, eher die Schwierigkeit. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, die mit der sich dann Firmen oder mögliche Kooperationspartner oder auch so Zeitschriften auseinandersetzen. Ist das jetzt jemand, der zu stark beeinflusst und sehr biased ist, oder ist das jemand, der einfach kommt, findet das cool, gibt dem ganzen bringt mit seiner Reichweite einfach eine gewisse Aufmerksamkeit mit? Ohne großen Bias, sagen wir jetzt mal. Das ist, glaube ich, so auch die Entscheidungsgrundlage, auf der Leute uns einladen. Mhm, würde ich jetzt mal behaupten.
Joni? Ja, also ich sehe es schon auch so. Ich meine, klar, jeder hat dann seine Kooperation und jeder hat die Firmen, mit dem zusammenarbeitet. Und dann ist es ja auch gefragt. Dann musst du ja auch, wenn ich jetzt Guidance Coverage vorstelle, oder Coverage Guidance andersrum, dann ist es ja auch gefragt, dass diese Funktion bewerben wird und dann soll man auch die Vorteile davon zeigen und in dem Moment bin ich ja auch dafür da. Aber ich meine, ich war letztes Jahr auch im Traction Bootcamp und bin mit dem John Deere Gator rumgefahren und da kam dann auch von Fendt nichts. Also die Firmen müssen ja dann auch so weit sein, dass sie sagen, ja okay, wir haben hier wir haben jetzt nicht den Influencer für uns und er darf nichts anderes mehr machen und die Firmen, die dann da so engstirnig sind und es dann so eher sehen, die werden damit ja auch nicht erfolgreich sein. Also es kann ja auch nicht funktionieren. Und wir müssen eben als Person, ich glaube, das muss auch jeder verstehen, dass wir eben als Person unsere eigenen Interessen unabhängig von der Marke ja trotzdem haben. Und das ist ja auch in Ordnung.
Mhm. Genau, am Ende, was mir einfach wahnsinnig wichtig dabei ist, du musst ehrlich bleiben. Und solange du ehrlich mit der Sache bist und sagst, ja, du fändest ein cooler Trecker, aber warte mal, hier der andere, der fährt sich aber auch ganz cool und das eine oder das andere ist auch nicht schlecht gelöst und ein Trecker wie den 9X gibt es halt auch so von Fendt nicht oder was auch immer, ne? Also einfach ehrlich gerade raus, auch mit Kooperation sagst du, also ich suche mir auch nur Kooperationen, wo das einfach 100% wie die Faust aufs Auge passt, so, ne? Ich mache nichts, wo ich mich verbiege und andersrum laufe und sage, nee, aber hier, also fände es jetzt aber gar nichts, sondern der andere Träger, der ist es. Wenn das nicht passt, dann mache ich es von vornherein gar nicht so. Ich mache nur Kooperationen, wo es einfach geradeaus läuft, wo es nach meiner Meinung nach hinhaut und ich lasse mir da nichts in den Mund legen und verkaufe das und sage dir, das ist das Produkt, sondern wenn das Produkt zu mir passt, dann könnte die Kooperation was werden. Aber andersrum, wenn eine Kooperation mir aufgelegt wird, dann lehne ich die von vornherein ab, dann höre ich mir das gar nicht an, was sie vorhaben.
Genauso sehe ich es auch. Also ganz ehrlich, auch so Sachen, wir bekommen ja, glaube ich, mittlerweile oft genug irgendwelche Anfragen, um was Gott weiß, was zu bewerben. Und ja, jetzt auch, wenn ich wirklich so ein Anwendungsbeispiel habe, im Pflanzenbau, was wir wirklich selber einsetzen, am besten schon seit einem Jahr oder auch schon länger getestet haben und dann kommt man jemand auf einen zu oder teilweise habe ich auch hier und da schon selber was vorgeschlagen, was ich bei uns habe und dann einen Kontakt irgendwo habe. Dann habe ich gefragt, ja, wollt ihr da was zu machen? Ich finde das geil, würde ich hinterstehen und dann kommt sowas zustande. Das finde ich, ist dann zumindest der Weg, wo man dann auch einfach hintersteht und nicht einfach seine Reichweite, ich sag mal, oder seine Meinung verkauft. Seine Reichweite ist ja wieder eine andere Sache. Man kann ja irgendwelchen Sachen Aufmerksamkeit geben, wenn sie es so gesehen verdienen, ja. Aber man muss dem ja nicht jetzt seine Meinung hingeben, indem man dann sagt, jo, das ist total geil, auch wenn man da eigentlich wenig zu sagen kann. Das ist ja dann ein bisschen geheuchelt, sagen wir mal.
ist glaube ich auch für uns als Creator jetzt wichtig, da hin, also eine klare Struktur zu haben und klar eine Meinung zu haben und sich nicht kaufen zu lassen. Ich meine, wir hatten jetzt, ich hatte den 620 jetzt da 2,5 Wochen. Wir haben jetzt Videos gemacht, sag ich mal, mit dem Kuhn Schmetterling bei Mähen, mit dem Pöttinger Ladewagen, beim Ladewagen fahren und zum Schluss hatte ich ihn an dem Glas Cargus zum Häckseln. Und bei Mähen war dann schon auch das Thema, dann ging es hin und her mit Fendt, ja, findet man da nicht einen Fendt-Schmetterling, weil Fendt baut ja selber Mähwerke, dann hat man da kein Kuhn-Mähwerk im Video und dann hat man da versucht, einen Schmetterling aufzutreiben, das wäre dann übel halt der Aufwand gewesen. Und ich habe zum Schluss auch gesagt, Alter, scheiß drauf, ich mähe einfach mit dem Mähwerk, es geht um die Funktion und nicht um das Mähwerk. Und auf welchem Betrieb hast du heutzutage die Full-Line von einem Hersteller? Es hat kein Betrieb alles von einer Marke und das ist einfach, zum Schluss haben wir auch mit August darüber geredet, August sagt auch, das ist Praxis. In der Praxis hängt halt nicht nur ein Fendt-Mähwerk an dem Fendt-Schlepper. Und dann muss man einfach so offen sein und sagen, okay, der Betrieb, auf dem wir filmen, hat halt jetzt kein Fendt-Mähwerk, dann hängt halt da ein Kuhn-Mähwerk im Fendt-Video dran. Heutzutage völlig normal. Darf man dann auch nicht zu verklemmt sein? Und da habe ich dann halt auch einfach gesagt, Alter, bevor ich da jetzt von Samstag auf Sonntagnacht noch in der Gegend rumfahre und das Schmetterling wieder zurückbringe und mache, ich mähe mit dem Kuhn und fertig aus. Und so haben wir es gemacht und ich glaube, das war in Ordnung zum Schluss. Wie, dann muss man halt auch sagen, man kann nicht jeden Wunsch und man kann nicht mehr alles umsetzen zum Schluss. Wir sind einfach, wir haben die Betriebe, auf denen wir filmen, da haben wir unsere Technik, die wir zur Verfügung haben und mit denen machen wir unsere Videos und fertig aus.
Ganz klar. Ja, genau. Am Ende ist es ja auch genau das. Ich meine, am Ende, wie viel Prozent deines Contents ist Kooperation? Also bei mir sind das irgendwas zwischen 3 und 5%, hätte ich gesagt. Also das meiste ist irgendwie was aus dem Leben. Ich meine, ich habe gerade mal reingeguckt, vor 15 Jahren oder vor 16 Jahren habe ich die ersten YouTube-Videos gemacht. Vor 15 Alter, Jahren habe ich ein YouTube-Video von Maishäckseln gemacht. Ich habe vor 15 Jahren ein Maishäcksel-Video gemacht mit einem Fotoapparat, der Video konnte. Das hat heute 1 Million Views. So, ne? Da können sich manche noch eine Scheibe von abschneiden. So, dann ist meine Festplatte irgendwann runtergefallen. Dann habe ich mit einem Kumpel zusammen ja mit den Fanfahrern weitergemacht, mit Joch. Dann haben wir da die ganze Zeit Content produziert, aber hatten nie eine Kooperation oder nie irgendwas, haben das nie für irgendwen gemacht, haben da nie Geld mit verdient, sondern haben es einfach nur gemacht, weil wir Bock drauf hatten und Spaß dran hatten. So, ne? Dann haben wir irgendwie nachher bis, ich weiß gar nicht, 30.000 Followern zusammen das Ganze betreut. Dann hat er irgendwann keinen Bock mehr, ist ausgestiegen. Dann habe ich das Ganze selber weitergemacht. Ich glaube, ja, ich meine, 50% der Leute, die gerade zuhören, wissen, was die Fanfahrer sind, die anderen 50% vielleicht nicht. Vielleicht holen wir die nochmal ab. Also am Ende hatten wir also einige Klassiker von Häckslerbremse zum Beispiel, wo ich am Schwaden war, habe immer gesagt, ich habe hier einen Draht
jeder Maul auf dieser oder Welt, Alter.
Eine Rolle Draht hinterm Sitz und schmeiß das raus, um die Maschinen zum Stehen, den Häcksler zum Stehen zu bleugen, damit ich genug Zeit habe zum Schwaden. Dann Dinge wie, was gab's noch? Hier Loserstrich auf der Heckklappe vom Häckselwagen, weil der Häckselwagen zu schnell unter dem Häcksler gefahren ist, dass der Rüsselstrahl die Heckklappe gestriffen hat und dadurch hast du hinten dann eher so einen Strich oder bei den richtigen Profis auch ein Kreuzchen gekriegt. Was gab's noch? Die Beatklappe beim Tausender. Ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden ich auf dem Tausender gewalzt habe, auf dem 1050. Und einfach diese Verarbeitung der Armlehne ist so hochwertig. Die haben da so geniale Gummiproppel, dass dieser Klang von der Klappe so gut ist, dass ich ein Video von gemacht habe, was auch richtig gut performt hat. Was hatten wir noch? Grillen bei uns hier oben in der Wohnung, hier bei uns zu Hause, hat ein Kumpel gesagt, hier Mensch, ich komm, lass uns mal grillen. Ich sag, ja, wo wollen wir denn grillen? Ja, bei dir. Ich sag, ich hab ja kein Balkon, nix. Ich sag, Balkon bring ich mit. Kamen wir mit dem Teleskoplader, haben den Grill in die Schaufel gestellt und haben dann bei uns im ersten Stock vorm Fenster gegrillt, irgendwie mit allem Mann beim Fußball gucken, so, ne, das Video, das ist auch überall hoch und runter gegangen hat. Ich weiß nicht, das ist am Ende irgendwie Millionen, also 8 Millionen Aufrufe oder so, ich krieg's nicht genau zusammen, aber mehrfach ja geteilt, einmal damals bei den Fanfahrern, heute nochmal bei Instagram nochmal wieder aufgefrischt, dann haben das andere Leute wieder aufgegriffen. Wahnsinn, was das für Reichweiten generiert hat und wie viele Leute das einfach da Teile da rausgeschnitten haben und kopiert haben, weil das einfach so einen hohen Entertainment-Wert hat. Und ja, so ging das dann immer weiter. Die Facebook ist dann irgendwann ruhiger geworden, abgeflacht, Georg ist ausgestiegen. Wir sind dann irgendwie bei 40.000, 50.000 Followern gewesen. Dann bin ich zu Instagram rüber, hatte da schon einen Account selber mal gemacht und habe dann angefangen, meine Quatschvideos auf Instagram zu posten. Und dann ja, bin ich damit dann groß geworden, mittlerweile bis auf irgendwie 80.000 Follower oder so. Ja, und genau.
Also ich kenne noch das Video, ich habe auch lange nicht gecheckt, dass es du bist, wo du in der gelben Felge sitzt und dann sagst, ach, ist doch egal, welche Marke, welche Farbe die Felgen haben, Hauptsache es ist ein Fendt. Alter, ich habe das ewig nicht mit dir in Verbindung gebracht, aber es ist halt auch so ein uralter Klassiker, den halt auch gefühlt jeder schon gesehen hat.
ja, da gab es einige so Videos. Ne? Das ist schon krass, was über die Zeit entstanden ist. Aber einfach, das war nie irgendwie ein Interesse daran, irgendwie eine Kooperation zu bekommen oder irgendwas zu machen. Fendt hat das auch irgendwie, seitdem es die Fendt-Fahrer gibt, nie wirklich ernst genommen und es da nie gesehen. Ich hätte das auch gedacht, dass sie irgendwie eher mal wach werden und uns mal einladen, irgendwie hin zu einer Werksbesichtigung oder so. Da kam leider nichts.
Wenn ihr wüsstet. Ich habe ja mal im Marketing gearbeitet, aber das, ja, keine Ahnung.
Na, aber es ist doch, also wenn was Marketing ist, dann war das 100%. Die Fanfahrer auf Facebook war 100% Markenliebe und alles dafür in der Richtung. Da hat uns kein John Deere-Fahrer gefolgt. Die Zeit gab es da nicht. Da kannst du jetzt noch durch die Followerzahlen durchgehen und du siehst da nur Fanfahrer drin in der Gruppe. Mhm. War schon krank. Und so hat ja jeder so seine Gruppen und die Leute, die ihm folgen. Ne? Das ist ja so der Unterschied zwischen uns so und irgendwelchen anderen, die dann irgendwie mehr so Landleben machen oder so. Da hast du dann die Bevölkerung vom Dorf oder die Bevölkerung von der Stadt ganz schnell mit da drin. Dadurch kriegst du viel mehr Follower. Aber das ist ja so der Wert unserer Followerschaft, dass du einfach wirklich nur die Leute hast, die hinter uns stehen, die wirklich irgendwie den Witz verstehen, den Charme verstehen, was wir so machen. Da hast du keinen irgendwie aus der Stadt, der sich das anguckt und sagt, ja Mensch, haha, 13er Ringmaul, ich weiß, worum es geht. So, dass die Witze sind so speziell, dass du so krass vorfilterst, dass die Follower wirklich, ja, wenn sie dir folgen, dann ist das einfach der richtige Schlag Mensch so, ne? Das merkt man ja auch ganz oft einfach auch so in den Kommentarspalten und so. Wenn du da auf Facebook unterwegs bist teilweise, was die Leute sich da zerreißen in den Kommentarspalten, ne? Das gibt es, das gab es bei den Fanfahrern nie, das gibt es bei Hendrik Lindemann nicht. Das ist einfach die ganze Zeit harmonisch, das ist so, ja, einfach nur gut so, ne? Sicher hast du immer den einen oder anderen, der irgendwie querschießt, den man mal rausnehmen muss, mal 5 Minuten Pause gibt, indem man ihn mal irgendwie erstmal irgendwie verbirgt und wenn er sie ein paar Mal daneben nimmt, dann irgendwie ganz blockiert. Aber am Großen und Ganzen ist das einfach so, so harmonisch, so, so gut einfach. Du kommst irgendwo an, bist auf irgendeiner Party und die Leute sagen, ja, können wir mal ein Foto machen, so, ne? Und das ist einfach geil, das feiere ich so, das macht Spaß. Ja. Aber halt auch nur in der Bubble, ne? Also wirklich aber nur.
Genau, Nische. Das ist nur die Nische. In der Nische ist es so spät, dass es so gut funktioniert. Also wenn du eine Nische komplett erschlossen hast oder sehr stark erschlossen hast und dann, ich sag mal, einen großen Marktanteil in der Nische hast, das ist so dann das, was viel wert ist.
Das ist mega viel wert. Ich meine, stell dir mal vor, so wie wir auf der Deluta, auf der Fete da abends rumgelaufen sind, da bist du keine 3 Meter gelaufen ohne ein Foto. Hier können wir mal ein Selfie machen. Ja, sicher können wir ein Selfie machen. Gibst du mal einen Mischer dazu und dann kriegst du 2 Selfies. Weißt du? Was haben wir da für einen Spaß gehabt, so, ne? Aber ja, da bist du der Promi. Aber du kannst halt einkaufen gehen und keiner grüßt dich, keiner kennt dich. Du kannst überall durch die Straßen laufen. Das ist einfach so perfekt. Das macht einfach so Spaß, weil du in dieser Nische voll drin bist. Da kannst du Gas geben. Aber du bist im echten Leben nicht der Oliver Pocher, dem die da auf der Straße noch vor die Füße spucken, ne?
Das ist aber, ja, es ist glaub, auch schön.
Ich weiß auch nicht, ob ich Oliver Pocher sein würde. Ich meine, du hast ihn in Perukaville, glaube ich, auch besucht, mal. Aber ja. Oh, weiß ich
jetzt Er ist ja nicht in der Wirtschaftsbubble, der hat mich nicht erkannt. Aber wir haben Selfie zusammen gemacht. Ich sag hier, ich bin großer Fan. Hat er mir dann in dem Moment auch abgeklauft. Und dann haben wir ein Bild zusammen gemacht.
Der war richtig begeistert auf dem Bild, so hat es zumindest ausgesehen. Ja.
Ja. Er hat das gefeiert, ja.
Naja. Echt scheiße, wo waren wir denn eigentlich?
Ja, Joni hat sich gerade gemeldet, der hatte doch gerade noch einen Gedanken. Oder
ja, Joni, einmal, Herr Ullmann, ja?
Nee, alles gut. Ich denke mir nur, ich genieße es auch manchmal echt, einfach mal in einem zivilen Umfeld unterwegs zu sein, wo einen wirklich keiner kennt. Das ist auch, genau, weißt du, bist auf irgendeiner Veranstaltung, wo dann mal fernab von Landwirtschaft ist, wo du einfach auch mal, da kannst du einfach mal ruhig und zivil und niemand weiß, wer du bist. Ich meine, das war jetzt schon Fremdbetriebsbeurteilung von der Meisterprüfung. Ich komme morgens auf den Betrieb, dann steht der Chef da, Betriebsleiter mit seinen Söhnen und dann gucken sie auf einmal beide ins Handy rein, auf einmal gucken sie mich beide an. Ja, also war auch schon klar, worüber die reden. Und dann tut's halt auch einfach mal gut, einfach mal wo zu sein, wo dich niemand kennt, wo nichts mit Landwirtschaft zu tun hat, wo du einfach mal unter dem Radar laufen kannst.
Ich mag unsere Jungs zu Hause sagen dazu immer einfach mal Mensch sein.
Ja, genau. Und das ich merke
immer mehr, dass meistens das wenn sie sich die andere Tapete tapezieren.
Ja. Aber es ist halt genau diese Bubble, was so witzig ist. Ich bin früher Meine Eltern kommen aus Garbsen, Hannover. Mein Vater kommt aus Heidling, genau. Direkt unter der Landebahn vom Flughafen, da vom landwirtschaftlichen Betrieb. Sein Bruder hat den Betrieb weitergemacht. Meine Mutter kommt aus Salzgitter. Meine Eltern sind dann zusammen nach München gegangen und von da aus dann in den Norden und da bin ich hängen geblieben. Meine Eltern hat es dann wieder weitergezogen und ich sitze hier immer noch. aber da in Hannover zum Beispiel, jetzt habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren, wo ich genau darauf hinaus wollte, weil ich so weit ausgeschlagen habe, den Bogen. Da im Dorf bin ich halt aufgewachsen, bin da immer gewesen, früher in den Ferien bei meinen Großeltern, habe da Trecker fahren gelernt und da ja einfach so in die Sache reingewachsen. Ne? Und dann heute war ich gerade da, war wieder vor Ort da und habe da die Leute von früher getroffen. Mein Kumpel hatte Geburtstag, Max Möbring, an dieser Stelle nochmal lieben Gruß und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Komm da auf den Hof und sein Vater sieht mich und sagt, sag mal, Hendrik, hast du mal ein Autogramm für mich? Ich sag, was willst du denn jetzt von mir, Bernd? Ja, ich gehe mal bei mir, der Azubi, bei mir in der Firma, der redet immer von dir, der braucht mal ein Autogramm, kannst du mir mal eins mitbringen? Und ich so, was? Das ist einfach so unwirklich, ne? Mhm. Weil das einfach so Wellen schlägt, wo man nie mit gerechnet hätte, dass das selbst da irgendwie so überall ankommt, so, ne? Das ist schon echt krank.
Das ist schon echt. Wir haben auch einen Mitarbeiter, der schraubt bei uns ab und zu so ein bisschen und der sagt auch, hier mein Neffe, ne? Der guckt sich immer die Videos an. Hast du mal irgendwie eine Karte oder irgendwie, schreib das einfach drauf von dir da, schöne Grüße und so, dann passt das. Und du fragst dich, hä? Warum wollen Leute sowas von mir haben? Mhm. Das ist noch irgendwie ein bisschen surreal, aber es passiert. Ja. Und am Ende denkst du so, ja, okay. Auch mit den Bildern auf den Partys. Ist es mir jetzt noch nicht passiert, dass das so Ausmaße angenommen hat, dass es irgendwie komisch wird oder dass es irgendwie unangenehm wird? Das ging bis jetzt. Deswegen immer hier, komm mal her, soll ich das Video, soll ich das Bild machen oder willst du machen oder irgendwer, der da rumsteht? Hier, Lavi-Party in Göttingen. Das Krasse ist ja, finde ich, wenn du dann irgendwo auf der Messe und so unterwegs bist, dann gucken manche so ein bisschen und siehst du auch, dass die einen erkennen, aber die Frauen einen nicht anzusprechen. Und wenn dann der Alkohol ins Spiel kommt hier und dann, ey, hier, los, komm her. Und,
Alter, ich wollte gerade sagen, das ist Wahnsinn, definitiv immer eine Frage des Pegels. Ja. Ja, also ja. Nüchtern gucken sie dich an, gucken beschämt weg. So Agritechniker nachmittags, wenn du da über die Messe gehst, der eine oder andere, du siehst das an den Augen, so die leuchten. Und wenn du zurückguckst, so direkt die Augen weg woanders hin. Und wenn du dann wieder wegguckst, und dann kommen sie wieder so. Ne? Ist ja wohl nicht schlimm, alles gut so. Ne? Aber am Ende einfach so mal ein Moin, mal ein Händeschütteln. Ich habe überhaupt keine Angst vor, gar kein Problem. Nee. Genauso mal irgendwie, also, wenn einer auf mich zukommt. Die Leute haben ja irgendwie Angst, immer zu fragen, ob sie ein Foto machen können. Ja, Leute, wenn ihr ein Foto machen wollt, fragt mich, machen wir ein Foto, gar kein Problem. Habe ich überhaupt keine Angst.
Du, deine Aufgabe ist dann aber auch oft immer, wenn die ja mit ihren Kumpels sind, ne? Und die stehen dann neben dir, dann ist denen das immer so ein bisschen peinlich und dann denkst du hier so, und dann musst du das so ein bisschen so auflockern, so, dass hier gar kein Stress, genau. So, hier, komm mal her, so und so, und dann schnell, ja, hier, danke uns, und dann sagst du ja, hier, überhaupt kein Thema, dass diese Situation noch nicht unangenehm wird, ne? Das ist ja eigentlich das größte Problem eigentlich, was so passieren könnte, aber eigentlich auf so einer Party. Ich sag ehrlich, letzte Lavi-Party im Wintersemester war ich richtig dicke. Da war ich auch so froh, dass mich jetzt noch nicht jeder erkannt hat. Das war jetzt ein bisschen anders.
Den Abend hast du die Fotos nicht geteilt, sagst du?
Nee, Alter. Boah. Naja, auf jeden Fall war es diesmal deutlich besser. Und das ist auch gut so, weil du kannst es dir jetzt auch nicht leisten, da irgendwo in der Ecke zu hängen und was weiß ich zu machen, weil, weiß ich nicht.
Schwierig. Nee, das ist gefährlich. Ja, die Fotos sind sofort rum. Das mit der Sache musst du dir bewusst sein.
Ja, du, aber klar.
Ich möchte Erfahrungen teilen in dem
die
Bereich.
Die Fotos, die entstehen trotzdem, die bekomme ich dann immer von dir geschickt. Und ich weiß dann immer genau, wo du unterwegs bist, mit was für
das
Leuten.
Das ist so wild, ne?
Mit welchen Damen?
Bin ich in Triesdorf? Weiß gar nicht, weswegen. Ah, hier wegen so einer politischen Veranstaltung, so, weißt du? Da waren wir schon in Hohenheim im Master und so. Und dann kommen wir auf so eine komplett random WG-Party, weil das macht man in Triesdorf halt. Wenn es abends irgendwie später wird, dann macht man seine Ohren auf, geht raus und hört, wo die Musik hinkommt und dann geht man da hin. So. Und dann sind wir da hingegangen. Und dann erzählt dir irgendeiner, dass, ja, ich sitze neben Jonathan in der Berufsschule, ne? Und der hat natürlich Joni einen Snap geschickt und dann dreht sich sowas wieder in Runde und denkst dir, Junge, du kannst ja. Ich dachte, wir sind hier anonym.
Was soll das? Bist du nicht mehr klar. Doch, ich krieg doch ständig Videos und Bilder von dir geschickt. Überall und immer. Du kannst nicht mehr anonym sein, vergiss es.
Der Wahnsinn, wie die Netzwerke sich alles überlagern. Ne? Das ist schon krass.
Zum Schluss kennt jeder jeden. Das ist so verrückt, wirklich. Ja, ja. Die Landwirtschaft-Bubble ist schon eine krasse Bubble. Aber ich finde, man sieht auch immer, gerade jetzt, wie wir vorhin gesagt haben mit den Kommentaren und so, die sind viel positiv. du siehst immer, wenn ein Video viral geht und wenn es die Landwirtschaftsbubble verlässt. Weil dann hast du immer ein paar negative Kommentare zwischendrin. Und wenn du auf die draufklickst, dann folgen die dir immer nicht, sondern die kriegen das halt auf ihre For You durch Zufall angezeigt, meinen dann, sie müssen da irgendeinen Negativkommentar dazu lassen und keine Ahnung, ob deren Leben dann besser wird. Aber du kannst genau feststellen, wann geht's raus aus der Bubble und wann bleibt's noch in der Bubble drin. 1:1.
Es kommt aber auch immer auf den Inhalt vom Video an. Es gibt auch Videos, da können die gar nichts gegen sagen. Nichts Negatives. Ja. Habe ich auch, wenn Kindergarten zum Beispiel.
Ja, meine Oma. Also bei meiner Oma kam auch kein einziger negativer Kommentar.
Bei mir war das bei den Bauernprotesten am krassesten. So, das war, als ich mit dem Trecker mit dem 39 nach Berlin gefahren bin und dann gesagt habe, so, was denkt der Berliner Taxifahrer, wenn er jetzt hier dann irgendwie einen Rundballen auf der Kreuzung sieht, was denkt er, wenn er Mist oder Gülle irgendwie die Straßen runterläuft, ist das das Bild, was wir erzeugen wollen oder wollen wir irgendwie sachlich diskutieren und irgendwie versuchen mal irgendwie ordentliche Vorschläge zu machen, wie es besser werden kann. Und das Video oder die Videos in der Zeit, die sind bei mir richtig steil gegangen. Das hat bei mir echt Reichweite generiert. Einfach da sachlich an die Sache ranzugehen, nicht irgendwie zu polarisieren, nicht irgendwie Scheiße zu bauen da in der Stadt, sondern einfach eine gute Zeit zu haben, aber einfach da zu sein, um was bewegen zu wollen. Gegen Agrardiesel, gegen die Situation im Allgemeinen, gegen das grüne Kennzeichen, für das grüne Kennzeichen. Also alles. Am Ende waren das ja nur zwei kleine Haken, die das Fass ja zum Überlaufen gebracht haben. Und am Ende kocht das Fass ja eigentlich noch fast genau wie vorher. Es sind noch genug Themen, über die man streiten muss, aber es war schon
wichtig, war da zu zeigen, dass Landwirte ein integrierter, gebildeter, ordentlicher Teil der Gesellschaft sind, die nicht auf irgendwelche dummen Ideen kommen. Die sind einfach, die auch gemittelt und ordentlich sind. Einfach
ganz genau.
Genau wie alle anderen vernünftigen Menschen auch, so gesehen. Das war ja das, was der Bevölkerung manchmal so ein bisschen gefehlt hat, das Bild von uns, was wir da ein bisschen schaffen konnten. Das war schon ganz gut.
Auf jeden Fall. Und da sind wir ja richtig gut mit angekommen. Und da hatte ich auch teilweise Videos, die, ich weiß, ich kriege es nicht genau zusammen, ich sage jetzt mal irgendwie über 10 Millionen Videos hatten oder so, was wirklich schon echt viele Leute angeguckt haben. Und da ging das dann ja auch in den Kommentarspalten, das, was du, Jonathan, gerade gesagt hattest, da ging das auf einmal richtig drunter und drüber. Und man hat gesagt, so Leute, was ist hier los? Was da auf einmal irgendwelche blauen Kommentare da hoch und runter, wo man dann gesagt hat, so Leute, das macht keinen Spaß mehr. Und eigentlich versuche ich immer jeden Kommentar irgendwie dann so anzugucken oder noch ein bisschen mit zu bewerten, ein Herzchen zu geben oder so. Aber das ging ja so drunter und drüber, da kamen so viele Sachen rein, weil das gerade auch dann so viele Videos waren, die so eine Reichweite gekriegt haben in der Zeit, dass man gar nicht mehr hinterhergekommen ist, das so zu sortieren und fach- und sachgerecht zu kommentieren. Da habe ich dann irgendwann die Kommentarfunktion ausgeschaltet, weil das einfach so Überhand genommen hat, dass die Leute da teilweise widersprochen haben, gesagt haben, nee, wir müssen da richtig durchdrehen und der Bundestag muss brennen und so. Nee, völliger Schwachsinn muss er nicht. Wir sind eine Demokratie, jeder hat seine Meinung, jeder kann seine Meinung äußern. Und so, das war halt so genau die Zeit, wo dann das Ganze auch so völlig in die falsche Richtung gelaufen ist. Und ich habe gesagt, okay, dann mache ich das aus. Dann stehe ich vorne vor und sag hier, das und das ist meine Meinung. Dann kann man halt nicht mehr kommentieren. War dann für den Moment okay und danach habe ich es dann auch wieder eingeschaltet und da waren die auch wieder weg, so die in dem Moment dann da irgendwie rumgeschrien haben und schlechte Stimmung gemacht haben.
Mhm. Ja, ich meine, wenn das politisch wird, kann es auch ganz oft schwieriges Unterfangen werden, deswegen versuche ich persönlich zumindest auch mich politisch niemals zu gewissen Personen oder Parteien zu bekennen, sondern eher zu Ansichten und Fakten und so gesehen. Also ich meine, kann jeder für sich selber entscheiden, aber das ist so ein Gefilde. Da machst du den Mann ganz, ganz selten wirklich nur Freunde mit. Dann gibt's eigentlich ganz viele Leute, die du verfremdest quasi in deiner Community.
Ganz genau.
Deswegen halte ich mich davon sehr, sehr fern bisher.
Ja. Ja, am Ende, ja, ist ja so. Die Demokratie lebt davon, dass jeder wählen kann, was er will. Aber einfach, ich wollte da nicht die Plattform bieten, um da irgendwelchen Extremen, ob es von der einen oder der anderen Seite, da die Plattform zu bieten, sondern einfach da, dann irgendwie so ein bisschen neutral zu bleiben.
Vor allem muss man ja auch sehen, im Politischen, jeder handelt ja theoretisch in seinem eigenen Interesse. Jeder empfindet ja das, wofür er steht, als das Richtige. Und versucht natürlich jede andere Meinung dann irgendwie zu gegenargumentieren oder zu sagen, ja okay, aber ich mein's ja gut. Jeder geht ja her und sagt, hey, ich mache hier das Richtige. Und da dann jemanden mit einer eigenen Meinung überzeugen zu wollen, ist ja eigentlich ein relativ aussichtsloses Unterfangen. Und da dann einfach ganz sachlich klar, und normal zu sein, ist ja das Wichtigste, weil du musst ja auch die Meinung von anderen respektieren. Jeder andere geht ja auch her und sagt, hey, aber ich weiß doch, was richtig ist. Ich weiß doch, was ich haben will. Und das macht das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen schwierig und auch so emotional relativ schnell immer.
Ganz klar, ja. Und du hast auch einfach wahnsinnig starke Rhetoriker, ne? Die einfach, die am Ende, egal was, verkaufen können. Ob jetzt der Apfel jetzt blau ist und am Ende, wenn der das lange genug erzählt, Chris, und das einer erzählt, der wirklich Charisma hat, am Ende glaubst du das so, ne? Und da muss man dann auch aufpassen, dass man da nicht in die falsche Richtung abdriftet, sondern dass man sich einfach selber damit beschäftigt, alles hinterfragt und dann am Ende guckt, wo wirklich die Wahrheit liegt und jeder so seine eigene Meinung dabei hat, ne? Das ist immer ganz wichtig.
Ja. Ach so. Ja, und darum geht's ja auch. Du bist
in die Sackgasse reingelaufen gerade, oder? Vom Thema
her? Nee, ja, ich finde, also ich würde den Boden dann nämlich noch mal zu schlagen zu unserer Arbeit auf Social Media. Und zumindest geht's ja auch drum, du, deine Credibility oder deine Glaubwürdigkeit baut ja aus dem auf, wie viel Vertrauen du irgendwo gewinnst durch dir, das, was du sagst. Und wenn sich Leute jetzt deinen Content angucken, die hören das und die merken, wenn die jetzt mit Leuten darüber sprechen und so, dass das Zuspruch gibt oder dass, okay, das stimmt wohl, das ist wohl die richtige Richtung, in der du arbeitest. Und wenn es dann jetzt auch um, keine Ahnung, irgendwelche Sachverhalte geht und so, dann baust du ja ein gewisses Vertrauen dagegenüber auf, dass wenn du irgendwas erzählst, okay, das stimmt, was er sagt. Der hat oft recht, das hat einen Wert. Das baust du ja über eine lange, lange Zeit auf und das ist dann das Bild, was die Leute dann in der Community von dir haben. Und das ist eigentlich somit das Nachhaltigste, was du dir auf Social Media aufbauen kannst, womit du dann agieren kannst und was dann auch relativ viel Wert hat, sag ich mal.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall, ja. Und das hast du ja am Ende auch irgendwo aufgebaut durch die Erfahrungen, die du hast die letzten Jahrzehnte, Jahre. Ne?
Genau.
Wenn man das bei dir anguckt, so Lohn oder dem Ackerbau, Schwerpunkt, Ioni eher so Grünland-Schwerpunkt. Jeder hat so seine Fachgebiete, wo er einfach tief drin steht und weiß, was er redet. Ne?
Genau. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, wenn man genau weiß, dass man in gewissen Feldern einfach nicht so die tiefe Ahnung hat, dass man dann auch nicht wertend auftritt, dass man eher, wie man schon sagt, so dieses redaktionelle auffassen und arbeiten und kommunizieren annehmen, sondern von wegen, man fragt sich das nach, okay, ich glaube, dass uns so und so, dass man das nicht als Fakt darstellt, was man irgendwie so aufgeschnappt hat, was gar nicht so sicher ist. Als Fakt kann man das darstellen, wo man sich sicher ist, wo man weiß, ja, okay, das kann ich jetzt so sagen. Und das ist so die Verantwortung, die wir auf jeden Fall haben, damit wir nicht in dieses Schwurbeln oder in dieses Vermuten reinkommen und irgendwelche Sachen vermitteln, die wahrscheinlich gar nicht oft so oft sind. Uns unterlaufen auch Fehler, keine Frage, aber irgendwo ist es wichtig, dass man sich da selber zurücknimmt, wenn man weiß, da bin ich jetzt nicht so auf sicherem Fuß unterwegs.
Definitiv, ja. Dass du den Punkt einfach, ja, genau, wie du sagst, ja, erkennst und sagst hier, ja, also wenn wir jetzt anfangen über Ladewagen und wie viele Messer die richtigen sind, also 84 Messer musst du haben oder so.
Bin ich komplett raus.
Wobei, du hast doch jetzt ein Praktikum gemacht. Müsste doch funktionieren jetzt.
Deswegen bin ich schon ein bisschen mehr drin. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie man einen Ladewagen zufährt. Kann. Ja, genau.
Ja. Ich bin gespannt, wann der erste Ladewagenhersteller die 100 knackt. Und wann sie anfangen, nochmal eine Häckseltrommel und eine Gegenstatt in eine andere Richtung einzubauen, damit du nochmal in einer anderen Kante schneiden kannst, damit sie noch ein bisschen dichter an die Häckselqualität rankommen. Aber es ist ja schon krank. Ich meine, am Ende, die Häckselqualität gibt ja immer so den Primus vor und der Ladewagen versucht dann irgendwie nachzurücken, weil du einfach universell und alleine unterwegs bist, um ähnliche Arbeit zu machen. Aber dann doch, ich dich immer an der Häckselqualität messen musst. Aber da sind sie ja schon echt dicht dran gekommen mit den vielen Messern, die sie heute bauen, ne?
Juni, das ist dein Fachgebiet, du musst
auch. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein, das ist aber auch schon wieder Meinung, nee, es ist jetzt einfach mein Gefühl, dass es so ein bisschen wird wie mit den Häckselpressen. So, da war eine Zeit lang relativ der Hype mit den Häckselpressen und dann hat man aber doch wieder gesagt, ja, Feincut reicht ja auch und die Häckselpressen sind ja auch relativ viel bei uns in der Region abgebrannt, weil es halt einfach ein zu hohes Risiko auch mit sich bringt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit den Kurzschnittladewagen ist auch so ein bisschen so ein Hype. Man versucht so einfach an die Häckselqualität ranzukommen. Aber schlussendlich muss man sich entscheiden, ich fahre eine Häckselkolonne, ich buche die komplett und fahre damit. Dann habe ich diese Häckselqualität. Oder ich bin eher solo unterwegs. Für mich ist es in Ordnung, wenn es nicht ganz so kurz geschnitten ist. Wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, nur Mascht haben oder halt einfach auch nicht diese Endleistung fahren von so einer unglaublichen Milchleistung. Und für mich tut es einfach auch der Ladewagen. Wobei ich auch sagen muss, es gibt auch Betriebe, die melken ihre 10.000, 12.000 Liter und fahren nur mit Ladewagen ein, ohne Siliermittel. Also es gibt hier keinen, es gibt irgendwie kein richtig und falsch und zum Schluss muss jeder für sich entscheiden, was für ihn das Richtige ist, aber ich glaube, die Kurzschnittladewägen, die dann doch viel Leistung brauchen, für mein Gefühl werden die sich nicht auf lange Zeit durchsetzen. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier nicht, wir sind jetzt schon wieder beim Thema, ich kann das nicht wissen,
ich kann das nicht beurteilen, aber das ist einfach
mein Gefühl so. Ne?
Ich finde das hier immer super, lass uns da mal tiefer einsteigen. Also Häckselpresse sehe ich ähnlich, also das war ja so ein Strohfeuer, genau wie mit den Bandschwadern. Jeder Lohnunternehmer musste einen Bandschwader haben und die Vierkreiselschwader konntest du wegstellen, weil die Bauern wollen Bandschwader, der Schwader ist einfach sauberer. Mhm. Bis sie irgendwann festgestellt haben, mit 9 Meter Arbeitsbreite und Co. brauchst du 2 Maschinen, damit du dieselbe Schlagkraft hast. Es ist nicht so ganz so dasselbe, ja, es ist ein Tick sauberer, aber der Bandschwader war hier im Norden auf jeden Fall ein Strohfeuer. Jeder Lohnunternehmer muss einen haben. Mittlerweile hat noch jeder Dritte einen und hat ein paar Kuhkunden, wo das auf die Rohasche ankommt. Da laufen die noch, aber der Rest schade wieder mit dem Vierkreisel, einfach weil du die Schlagkraft hast vom Häcksler und direkt vorweg sparen kannst. Häckselpresse ist ein Thema, das ist ja einfach eine geile Ballenqualität. Die haben sie damals mit den 51 Messerschneidwerken und Co. nicht hingekriegt. Das wird einfach nochmal ein ganz anderer Gamechanger. Ist dann aber so ein bisschen zum einen wegen den Bröckelverlusten gestorben und zusätzlich halt einfach wegen der Feuersicherheit, wenn der Mulcher davor wegläuft und da triffst du mal einen Feuerstein, der haut den kaputt, so ruckzuck hast das den heißen Nacken und merkst hier, müssen wir irgendwie zusehen, dass wir die Presse von der K80 runterspringen kriegen. Aber am Ende ist die, glaube ich, überwiegend ja auch gestorben daran, oder gestorben, was heißt gestorben? Es gibt ja noch genug. Also am Ende haben die auch ihre Daseinsberechtigung. Aber einfach durch die Strommühlen, ne? Tomahawk oder Tiegel, wie heißen die denn hier? Highbuster oder wie sie auch immer heißen. Oder hier selbst ein Jens BA, ne? Was kannst du da an Stroh durchstecken? Und am Ende kommt hinten richtig feine Qualität raus. Das ist ja der Grund, weswegen die Leute Häckselqualität brauchten. Einfach um die Liegebuchten einzustreuen, um Struktur ins Futter reinzubringen. Dafür brauchst du eine Häckselpresse, einfach um feine Stroh hinzubekommen. Und das feine Stroh kriegst du einfach aber auch nachträglich, wenn du mit 51 Messern oder selbst wenn du mit 25 Messern gepresst hast und haust das nochmal durch die Strohmühle, hast du es ja auch aufgerieben und wirklich fein. Und dadurch ist, glaube ich, die Häckselpresse auch so ein bisschen wieder in Hinterhalt getreten, einfach auch, weil es einfach wahnsinnig viel Zeit kostet zur Zeit des Pressens, wo du einfach dann ja zusehen musst, dass du die Schlagkraft hast und die hast du einfach mit der Häckselpresse nicht, weil du doch einfach 30% langsamer fährst und dann zusätzlich die Gefahr hast, die Häcksel auch richtig einstellen musst, sonst hast du doch wieder zu viel Langfaseranteil und. Genau, das dazu. Und beim Ladewagen sehe ich das tatsächlich sogar noch ein bisschen anders. Am Ende ist ja das entscheidend, was in die Kuh vorne reingeht. Und das, was der Bauer will, das war ja, oder der Landwirt will, ist ja einfach doch immer kürzere Häckselqualität, damit die eine bessere Aufnahme haben, damit die bessere Futterverwertung haben, damit sie einfach die Energie rausbekommen. Und ich glaube, der Ladewagen bei uns in der Region ist es auf jeden Fall so, dass der Ladewagen nicht als entweder Häcksler oder Ladewagen eingesetzt wird, sondern überwiegend da eingesetzt wird, wo es einfach keinen Sinn macht, mit dem Häcksler zu kommen, weil die Schläge zu klein, zu weit auseinander sind, wo du die Befahrbarkeit nicht hast, dass du da mit der ganzen Häckselkette reinfährst, jagst dich fest und am Ende geht nichts weiter, sondern du hast ihn so eher als Nische, hast dann 3 Ladewagen laufen, weil die Schläge zu weit auseinander sind, weil du ein bisschen flexibler bist mit dem Timing, weil du flexibler bist als Kombiwagen, den kannst du hier mal einsammeln, dann kannst du wieder voll häckseln. Das ist ja so ein Teil, wo die Häckselqualität eigentlich auch mit dem Ladewagen zu erreichen sein soll, gerne. Deswegen auch immer mehr Messer und immer eine bessere Schnittqualität. Aber auf der anderen Seite so die Universalleistung, baue ich am Bergen, hier kannst du mal dahin, kannst du mal dahin, kannst das mal so eben da wegspielen, was du mit dem Häcksler und der ganzen Häckselkette so nicht hinkriegst, da wenn da 4 Häckselwagen warten und du spielst auf deinem Hektar am Hang rum. Oder? Also das ist so das. Also die Qualität vom Ladewagen muss dann auch die Häckselqualität entsprechen. Und das ist so die Anforderung an den Markt, glaube ich.
Ja, ich glaube, dass es bei uns in der Region eine kleinere Rolle spielt. Also es gibt tatsächlich auch Betriebe, die wieder zurückgehen. Oder was heißt zurück? Die gehäckselt haben und sagen, hey, ich komme mit dem Ladewagen zurecht. Das ist für mich in Ordnung. Und wie du sagst, so, wir machen es ja auch so bei meinem Bauer. Wir haben ja, ich sag, auf 80 Hektar, die wir häckseln, sind, glaube ich, auf 96 Schlägen. Und da ist es so, viele Baumwiesen, viele kleine Wiesen verteilt, irgendwo da mal eine einzelne. Und ich fahre immer in der Häckselkolonne mit dem Ladewagen mit. Und zwischendurch, wenn wenn genügend Wagen da sind am Häcksler, dann ziehe ich schnell los, hol da mal kurz eine Wiese, hol da mal einen Schwarz zwischen den Bäumen, wo du eh nicht mit dem Häcksler hinkommst. Und dafür so ein Ladewagen in der Häckselkolonne mitlaufen haben, ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Aber ich glaube, dass es bei uns nicht aufhören wird mit Betrieben, die sagen, boah, ich will nicht mehr Ladewagen fahren, ich will nur noch häckseln, sondern bei uns gibt's noch ganz, ganz viele Betriebe, die voll auf den Ladewagen setzen und sagen, hey, ich bin flexibel, ich bin immer einzeln am Laden, ich fahre lieber mit zwei Ladewagen als mit einem Häcksler, mit drei Abfahrern, weil dann schickst du den einen Ladewagen an die nahen Flächen, den anderen an die weiten, dann hast du immer gleichmäßig auf dem Silo und zum Schluss kann jeder für sich selber sein Zeug sammeln und da spielt dann das gar keine Rolle mehr, ob du jetzt so arg viel kürzeres Futter hast oder nicht. Ich glaube, im Norden ist das Häckseln schon viel verbreiteter als bei uns.
Ich glaube, das ist ganz viel Schwerpunktsetzung und teilweise auch das, was man gewohnt ist und Unabhängigkeit vom Lohnunternehmer. Es kommt auch einfach doll auf den Lohnunternehmer an.
Ja, aber gerade so das, was du sagst, ne, mal eben flexibel hier nochmal Vorgewände wegsammeln, da nochmal den einen halben Hektar, wo du mit der ganzen Häckselkette nicht hin willst, das mal eben zwischendurch wegzusammeln. Gerade dann finde ich es genial, wenn der Ladewagen auch die Häckselqualität kann, weil du sonst, wenn du da jetzt irgend mit schlechtem Messer drin hast oder nur so ein Rafferwagen, du siehst die Schichten nachher so im Silo, wo du mit dem Ladewagen abgeladen hast und wo die Häckselqualität ist. Deswegen, das nehmen die Kühe auch, nachher sortieren das auseinander, die nehmen das nicht so auf. Das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Deswegen, also ich würde das nicht unterschätzen mit der Häckselqualität im Ladewagen. Den Wert dessen, also diese 84 Messer oder wo das der Trend auch nachher noch hingeht, was als nächstes kommt, ich bin mal gespannt, was auf Agritechniker noch steht. Ob da noch so viel Luft nach oben ist, weil einfach jetzt mittlerweile vorm Ladewagen auch schon wieder 400 PS hängen müssen und du dann eigentlich nur einen Zweiachser nehmen kannst, weil der Dreiachser sowieso schon wieder viel zu schwer ist für die 400 PS Trecker davor. Insgesamt, das ist so viel Dynamik. Ja, aber 500, ja. Dann bist du beim 1050 davor, ja, dann kannst du hinten keinen Dreiachser mehr bummeln und den noch volldrücken mit gebogener Stirnwand. Da hast du keine 4 und keine 5 mehr vorne, da hast du die 6 und die 7 vorne.
Ja. Aber was ich auch noch zum Ladewagen denke allgemein, wir sind ja da jetzt in dem Bereich, sage ich mal, wir haben maximale Länge, wir haben maximale Breite, wir haben maximale Höhe. Du kannst praktisch einen Laderaum kannst du nicht mehr erweitern und nicht mehr vergrößern. Jeder Hersteller hat seinen Tridem-Wagen auf dem Markt, der ist bis an die Grenzen ausgereift und jetzt musst du natürlich über Technik, über Elektronik, du brauchst ja trotzdem irgendwie ein neues Feature und ich denke mir, das ist beim iPhone auch. Jedes Jahr muss ein neues iPhone rauskommen, aber die kommen gar nicht, weißt du, auf Zwang muss ein neues kommen und auf Zwang muss es irgendwie mehr können als das alte, aber was willst du denn irgendwann noch verbessern? Was willst du denn an dem Ladewagen? Du weißt, irgendwo ist doch auch mal eine Grenze erreicht. Die Maschinen sind ausgereift, die sind immer robuster und je mehr Technik und je mehr Anforderungen dann kommen, desto schwammiger wird dann wieder die Qualität und dann irgendwo ist doch auch mal eine Grenze.
Aber stopp. Guck doch mal in den Ladewagen 5 Jahre zurück. Wo kommen wir daher? Mit ein paar 40 Messern, mit der geraden Stirnwand vorne und jetzt auf einmal die gebogene Stirnwand.
Ja, aber die ist jetzt auch am Ende.
Wie viele Messer?
Mehr geht nicht. Ja,
für den Moment. Genau, und als nächstes kommt wieder was anderes. Du weißt halt nur noch nicht, was kommt, weil dafür ist ja die Entwicklung da.
Also wenn du mich vor 10 Jahren
dann die Sachen auszuprobieren, die du dir jetzt nicht ausdenken kannst, die aber dann irgendwo Sinn machen, weil irgendwelche Tests ergeben haben, okay, das ist irgendwie geiler. Genau.
Ich meine, guck mal 10 Jahre zurück, wo wir in der Landwirtschaft waren. Jeder hat mit einer Querneland-Akkord Mais gelegt und hat gesagt, ja, was soll denn an der Maisdrille noch besser werden? Dann kam Amazone mit der EDX und jeder hat gesagt, Junge, wir haben einen zentralen Saattank, wir blasen die Körner 4 Meter durch die Schläuche nach hinten, wir sind jetzt wesentlich besser, haben einen Saattank.
Dann kam Federstadt mit der Tempo und hat erstmal gezeigt, was Varianz in der Reihe und was Fahrgeschwindigkeit geht.
Auf einmal fängt der ganze Markt an zu husten und sagt, Junge, was ist denn da los? Wieso fahren die denn mit mal 20 km/h und jedes Korn liegt auf 11 cm Abstand? Und so ist, das ist halt Landtechnik, ne? Und das ist das, was Landtechnik wirklich sexy und geil macht, dass du nicht weißt, was morgen kommt, weil da einfach so viele kranke Köpfe sitzen, so wie wir, die sich irgendeine geile Scheiße ausdenken und uns beibringen, dass das der nächste Shit ist, den du unbedingt haben musst. Und dein alter Ladewagen, den du vor 20 Jahren gekauft hast und dachtest, das ist der Oberknaller, der muss heute 20, 30, 40, 50 Messer mehr haben. Der muss heute eine schräge Stirnwand haben, weil dann kriegst du noch mehr raufgestopft. Der muss eine Dosiermalze mehr oder weniger haben oder noch eine Achse da und da. Oder allein Zwangslenkung. Vor 10 Jahren, was gab es da an Zwangslenkung? Da gab es keine geile Zwangslenkung. Das war alles hydraulisch und du hast es alle Jahre abgefahren. Dann kamen die irgendwann, haben die Zwangslenkung auf die K80 raufgebaut. Das Ganze war elektrisch, du konntest es nicht mehr abfahren, hast aber vergessen, das abzukuppeln, hast es auseinandergerissen, war auch wieder kaputt.
kaputt. Heute haben die irgendwie Potis, die sie hinten reinbauen, der Wagen hat Load Sensing und egal wie du fährst, haben ja mittlerweile schon fast alle großen Hersteller. Egal wie du fährst, der Wagen läuft auf der Spur hinterher, wo du gefahren bist. Vorwärts wie rückwärts. Ohne, dass er irgendeine mechanische Verbindung zum Trecker hat. Mechanisch wie elektrisch. Der hat einfach nur seine zwei Potis da hinten, die messen, in welcher Richtung die Beschleunigung sind. Und der fährt im Kreisel wie am Hang immer die Spur hinterher. Das ist doch geisteskrank. Das ist doch geil. Das ist doch, was Landtechnik sexy macht. Also, der Amerikaner wird sagen, ja, was ist das für ein Schwachsinn? Das brauchen wir nicht. Die Düngerkarre, die läuft schon in 100 Jahren schon so hinter der Drille hinterher. Die Drille muss noch 14 Meter breiter werden. Ja, aber Landtechnik in Deutschland ist ja einfach sexy. Landtechnik in Deutschland ist geil. Wo sind wir vor 20 Jahren gewesen? Wo sind wir heute? Mit Isobus, mit Section Control. Section Control alleine. Vor 20 Jahren. Keine, was ist Section Control? Ich bin der Gott, wenn ich drei Reihen von Hand am Keil irgendwo mal hier und da mal an- und ausschalten kann. Heute macht die Drille das alleine und es sieht aus, als hättest du mit der Kreiselecke einmal schräg vorweggezogen. Wie geil ist das? Also, am Ende, ich bin so gespannt, was in 20 Jahren da noch kommt.
Und Landtechnik ist ja noch eine Branche, die entwickelt sich im Gegensatz zu anderen ja noch so mittelschnell, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt in den Software- oder IT- oder so Bereich guckst, die sind ja auf einer Entwicklungsrampe, das ist ja der absolute Wahnsinn. Aber im Gegensatz zu, ich sag mal, Mining oder so großen Bauequipment, ist die Landtechnik wieder schnell. Also das ist, aber ja, trotzdem ja. Da passiert einfach viel. Weil viel möglich ist, weil die Varianz einfach hoch ist an Anforderungen, an Möglichkeiten.
Das ist ja das Nächste, ja.
Das ist das, was ja eigentlich irgendwo Spaß macht. Und das ist ja auch der Grund, warum wir da total Banane nach sind.
Das ist ja das Riesenthema, wenn du jetzt von IT sprichst, KI in aller Munde. In welche Richtung geht das denn nachher noch weiter, wenn du vor dem Trecker, auf dem Trecker und hinter dem Trecker einen Sensor hast und auf einmal weiß dein Ladewagen ganz genau, was nicht jetzt in diesem Moment an Drehmoment am Rotor ansteht, sondern du weißt ganz genau, was jetzt gerade an der Nase vom Trecker ist oder warum das Schwatz schiebt schon lange vor der Rundbahnpresse. Halt doch mal bitte jetzt endlich an. Und der Trecker steht einfach selber und klappt den Boden vom Rotor raus, damit das Futter dann, was da irgendwie schon die ganze Zeit geklemmt hat, rausgeht und so. Was geht da noch an Technik, um einfach den Fahrer zu entlasten, um geiler und effizienter zu werden, um mehr Schlagkraft zu haben und aus einer Maschine noch 30-40% mehr Produktivität rausholen durch KI? Also ich glaube, da ist noch richtig Druck im Kessel die nächsten Jahre, was da an Technik geht. Allein Mähdrescher Einstellung, Häcksler Einstellung, Trecker Einstellung, alles, diese ganze Konnektivität, da ist noch richtig Luft.
Guckt euch alleine mal an, was die KI-Videoproduktionsmodelle, diese Videogenerationsmodelle, wie die sich entwickelt haben. Kennt ihr dieses Video von Will Smith, wo der so Pasta isst von vor 3 oder 4 Jahren von einem KI-Modell? Absoluter Scheiß. Und heutzutage kannst du die Videos fast nicht mehr von den reellen Videos unterscheiden. Und genau das ist die Entwicklungsgeschwindigkeit, die da jetzt gerade vorherrscht, die auch entscheidend ist für die Landtechnik so gesehen, weil Bilderkennung, Kamerasysteme und so. Ich meine, guckt euch John Deere an mit ihren Stereokameras, die verteilen sie jetzt auf allen Maschinen und wenn sie da jetzt anfangen, Daten zu sammeln, müssen die anderen ganz schön aufpassen, dass die nicht gewaltig schnell überholt werden in irgendwelchen Softwaremodellen oder Softwarelösungen, die John Deere dann bieten kann oder andere bieten können, die sowas schon machen und Daten sammeln und lernen, während andere noch nicht mal irgendwas in der Richtung machen.
Das ist ein Riesenthema.
Da kommt richtig Geschwindigkeit rein. Und wenn man da, das ist dann keine Getriebeentwicklung oder eine Baureihenentwicklung, die über 10 Jahre geht. Das ist dann eine Modellentwicklung, die 1 Jahr geht. Und wenn du da nicht dabei warst, dann bist du ganz schön hinten dran.
Das glaube ich auch, ja.
Wird das wird jetzt nochmal richtig Fahrt aufnehmen, glaube ich.
Und das mal in unsere Richtung gezogen. Klaas, du hast gerade deinen neuen Account gelauncht, hier First Class. hast du schon Katharina mit K gelauncht? Ich meine, jetzt kannst du doch, du hast ja schon die Möglichkeit, dein Video umzuswitchen zu einem Mädchencharakter. Was haben wir denn für Möglichkeiten auf einmal als Mann, männlicher Influencer oder Creator oder wie auch immer du uns schimpfen willst, uns als Mädchen darstellen zu lassen oder als Frau? Dicke Hupen, geiler Charakter. Wir sind in der Möglichkeit, endlich mal diese Videos, die alle erfolgreichen Mädchen-Influencer oder Creator machen, mal nachzuahmen, indem wir hier Katharina mit K oder Lindemann Henrique sind und jeder guckt uns hinterher. Das ist der Moment, wo wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht abhängen. Ja. Weil am Ende, das sind nachher die Videos, wie heute, die
Mädchenvideos,
die du ohne Ton guckst, weil sie einfach gut aussieht. Jetzt kannst du aussuchen, wie du aussehen willst. Machst dir lange blonde Haare, schwarze Haare, was auch immer, heute so, morgen so. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir mitkommen.
Ja, das stimmt. Aber das ist dann auch so eine Sache, In den meisten Fällen entstehen da Geschäftsmodelle, die moralisch so ein bisschen mittelgut sind, sage ich jetzt mal.
Ja, aber Joni und mir, OnlyFans funktioniert sehr, sehr gut. Aber wenn wir in der Lage sind, unsere Videos andersrum switchen zu lassen, dann sind wir auf einmal auch auf OnlyFans. Wie gut ist das? Du kannst dich vor deinem Trecker fotografieren und Leute bezahlen Geld, um dich zu sehen. Das ist heute noch nicht der Fall.
Das bei dir
heute
geben
die Leute Geld aus dafür, dass wir uns nicht ausziehen. Was?
Ich weiß nicht, ob das bei dir funktioniert. Da muss KI ja schon auch am Körperbau noch ein bisschen was ändern.
Das ist doch gar kein Problem. Das ist doch genau das Ding von KI. Dafür sieht, ich meine, wenn ihr aus einem jungen Mädchen macht, meinst du, die kriegt nicht irgendwo 20 Kilo wegreduziert? Das ist überhaupt kein Problem. Nee. Das ist eine Frage der Zeit. Das ist eine Frage der Zeit. Und das ist auch eine Frage der Zeit, wie lange die Creator überhaupt noch allgemein interessant sind. Oder die Unternehmen einfach sagen, hey, Siri, ChatGPT, hey, wie auch immer du jetzt heute heißt, mach mir mal einen Creator, der einen witzigen Slogan sagt und irgendwie sich auf die Maschine setzt und hier auf den 620 einmal mit dem Fendt-Mähwerk einmal hoch und runter fährt und dabei noch erklärt, wie das Parallelversystem funktioniert. Am Ende bin ich schon
nachher echt gespannt, sind wir das Printmedium, was aus der Mode gekommen ist.
Ja, genau.
Ja, da müssen wir aufpassen. Und die einzige Möglichkeit, wie wir da dagegen ankommen, ist einfach die Kreativität, mit der wir dahin gekommen sind, wo wir alle jetzt gerade stehen. Das ist ja nicht einfach dadurch, dass wir uns hingestellt haben und gesagt haben, ich fahre jetzt hier mal den Trigger und ich probiere jetzt mal den Trigger, sondern einfach, dass wir jeder für sich irgendwo ein individueller Charakter sind, die einfach so viel Reichweite generiert haben damit, dass wir einfach wild unterwegs sind.
Ja. Da ist das Motto, geh mit der Zeit oder geh mit der Zeit.
Ja, genau.
Ganz klar.
Wer nicht mit der Zeit geht mit der
ganz
Zeit.
Ganz vorrangig.
Ja. Ja, ich glaube, also, das wäre auch ein guter Schluss, oder? Dass wir jetzt praktisch auch ins Bett gehen.
Ja. Wollten wir eigentlich nicht noch über Frankreich sprechen? Ja, müssen wir nächstes Mal machen. Naja.
Aber war trotzdem interessant. Also kein so ein wirklich striktes Thema, aber trotzdem viel geschnackt. Viel Interessantes besprochen.
Wir haben auch über eine Stunde jetzt, glaube ich, auf dem Zettel, ne?
Ich meine, war klar, dass mit Hendrik sehr redeintensiv wird, dass vielleicht wir beide auch ein bisschen weniger Redezeit bekommen, aber ist in Ordnung. Hendrik, war interessant mit dir.
So soll's sein. Du darfst dich schon als vollwertigen Oberlenker ansehen.
Ja, ja.
Also eher so ein 120er Oberlenker ist kein 90er.
Ihr habt über eine Stunde gebraucht, um in Gang zu kommen. Stunde und 10. Ich sehe mich nicht als Oberlenker. Ich wäre gerne mehr so die K80. Ich möchte auch irgendwie die Verantwortung übernehmen. Obwohl das eine schließt das andere aus, ne? Nee, dann bin ich lieber die Zapfwelle. Mit ein bisschen weil Kraft
du,
mit übertragen.
Weil du immer am Rotieren bist.
ihr seid die beiden Zugpferde, ich bin die Zapfwelle. Immer in Bewegung.
Ja, das kann man aber wirklich sagen von dir. Das merkt man aber auch jetzt im Redefluss. Also Bock hast du auf jeden Fall bis gegen eine Wand. Mhm. Das ist eher die Tausender Eco-Zapfwelle ist das auch eher.
Aber Vollgas.
Ja, genau.
Ich mach 10,50, Alter.
Ja, okay. Vielen Dank,
dass ihr dabei sein durfte. Ja, hat Spaß gemacht mit euch.
Ist so. Ne, können wir euch, wir werden bestimmt noch mal eine Gelegenheit haben, wo wir das dann auch live wirklich mal aufnehmen können und dann auch wirklich machen, wenn es dann nicht zu spät ist. Das Problem ist ja immer auch so Veranstaltungen und so, dann hast du irgendwie, da lief den ganzen Tag was, dann hast du irgendwie einen schönen Abend, dann sitzt du da zusammen. Ja, und um 3 Uhr, wenn alle halb dicke sind und das ist ein geiler Abend, weil dann setzt du dich jetzt auch nicht mehr mit Mikro hin und nächsten Tag reisen alle ab. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei den Events dann, wenn man sagt, ja, wir sind ja
zusammen. Ja, genau. Ne? Aber du hockst dich nicht eine Stunde hin und redest, das funktioniert
genau
nicht.
Genau.
Ja. Das Einzige, was dabei rauskommt, ist die legendäre DLG-Feldtage-Podcast-Folge.
Ja, hoffentlich auch immer noch Boxer Pandora, diese Aufnahmen. Junge.
Ah, es war legendär.
Herrlich.
Ja, schön dabei gewesen zu sein. Ja. Das erste Mal, dass ich in der Dreipunktaufnahme war, aber herrlich. Bei Spendl in der Bude.
Jo, ey, und dann Deutz war.
Dass die Hütte das mitgemacht hat. Ja, herrlich.
Ja, können wir gerne nochmal machen. Mal gucken, wann, wie, wo. Schauen wir mal.
Auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank euch, dass ihr dabei sein durfte. Hat wirklich Spaß gemacht.
Danke dir.
Ja.
an euch hier da draußen, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen habt oder so, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Herzchen da, falls es euch gefallen hat. Falls es euch nicht gefallen hat, dann macht einfach gar nichts. Also lasst nicht wenig Sterne oder irgendwas da. Schweigt einfach. Aber ich hoffe, dass wir auch hier wieder in der Bubble sind und die Leute uns verstehen und auf unserer Seite sind. Und lasst ein Herzchen da. Wir freuen uns drüber.
Okay, machen wir so. Danke, Henrik. Da würde ich sagen, gut's Nächtle. Bis nächstes Mal.
Jo, ciao, ciao.
Tschüss.